Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 644. Heute mit dem Rückblick zu WWE Bad Blood. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Samstags-PLE. Es ging nach Atlanta in die Allstate Arena und es ist einiges passiert, Kai, auch einiges, was vorweg schon gerüchtet worden ist, anderes, was nicht so gerüchtet vorweg ist. Also, es gibt Gesprächspotenzial, sage ich mal.
Ja, absolut. Also, wir haben ja auch dann gedacht, okay, wenn man schon die Bloodline ans Ende packt, was wir auch vermutet haben, dann wird da auf jeden Fall das ein oder andere passieren. Manche Sachen wurden gerüchtet, auch nochmal befeuert durch Cody Rhodes bei Pat McAfee und sowas alles, ne? Da ist ja das Internet sehr, sehr schnell. Aber es gibt auf jeden Fall genug Gesprächsstoff.
Ja, ja, ja. Wie hat sich die Show für dich angefühlt? Also ganz vorweg, weil ich finde dadurch, dass man so viele Legenden gezeigt hat und so ein bisschen drumherum gezeigt hat, gut, diese VIP-Section lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ich finde, WWE hat probiert, diesen neuen alten Pay-Per-View, PLE, im Kalender schon ein bisschen größer darzustellen, als wir das vielleicht auch in der Vergangenheit gehabt haben, oder wie ging es dir?
Ja, also das ist auf jeden Fall viel drumherum, also wortwörtlich, weil sie drumherum in der ersten Reihe saßen, die Legenden dann teilweise. Ich fand's eigentlich ganz angenehm, weil es wirkte dann von der Aufmachung her nicht wie so ein BC-PLE, aber ich hatte so ein bisschen mein Problem dann auch mit der Matchcard, weil du hast halt sehr gut angefangen auf einem sehr hohen Level und dann hast du auch so einen gewissen Abfall in der Qualität gemerkt. Und nicht, weil das dann, also weil es ganz krass schlechter wurde, aber es war halt weniger gut als das, was du vorher gesehen hast. Und das war so ein bisschen mein Problem beim Schauen, muss ich ganz klar sagen.
Ja, da werden wir gleich natürlich noch drüber sprechen, über die Matchqualität, wie ist das alles ausgegangen. An der Stelle nochmal den Hinweis, was es jetzt in den kommenden Tagen und ja, weil jetzt in der kommenden Woche bei uns gibt. Wir haben natürlich das Magazin am Start für Supporter. Wir haben die dritte Episode von Mr. McMahon am Start. Zweite ist jetzt auch mit dabei. Hat ein bisschen länger gedauert mit dem Online-Stellen. Tut mir leid. Leider war es dann doch ein bisschen viel mit den ganzen Podcasts, noch Breaking News Video, das Magazin und dann eben alles andere auch noch irgendwie auf Tour zu bringen. Ist jetzt auch online. Könnt ihr jetzt auch auf den entsprechenden Kanälen hören. Ansonsten, nächstes Wochenende steht natürlich hier wieder AEW auf dem Plan. Also Wrestle Dream Review ist da geplant. David und Markus wetzen schon die Messer und freuen sich da wieder auf jede Menge Wrestling-Action, freuen sich auch auf jede Menge Podcast-Action. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt hier einfach mal ein in WWE Bad Blood. Und ja, wir haben ja zum einen natürlich dieses Cold Opening gehabt, ne, mit Cody Rhodes und Metro Boomin. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit schon mal gesehen, ne, auch mit dieser etwas humoristischen Vignette mit einem Triple H vorneweg. Aber wir haben ja auch noch Hosts hier gehabt, lieber Kai, nämlich Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi, die hier die ganze Show angekündigt haben. Nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch noch die gute Frau Irwin gehabt haben, die hier America, God Bless America natürlich singt. Ich wollte gerade sagen, America the Beautiful, das ist sonst bei WrestleMania, hier war es God Bless America. Wie hat dir der Start in die Show gefallen, speziell Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi als, ja, Warm-Upperinnen?
Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also, das hat auch keinen Mehrwert für mich persönlich, ne? Die stehen halt da und sagen, yo, it is Bad Blood, hier ist der Käfig, viel Spaß. Ey, du bist auf deiner Card, so, ich gönne dir dein, also du bist nicht auf der Card, aber du bist bei dem Event, hast da eine Rolle, ich gönne dir auch deinen Paycheck, aber es hat halt gar keinen Mehrwert, oder?
Ja, und vor allem, ich muss sagen, ein Hell in a Cell, was halt das härteste, brutalste Match im WWE-Turnus ist, mit anzukündigen, hey, jetzt ist das Hell in a Cell, woo, so ungefähr, passt für mich nicht zur Stipulation, ne? Also das ist halt so ein Kontrast für mich, der dann nicht funktioniert hat. Dann kam eben der Käfig runter, der Käfig auch mit einem sehr langen Entrance, wenn man ehrlich ist. Ich habe das Gefühl, das wird auch immer langsamer runtergefahren, so von Mal zu Mal.
Hat auf jeden Fall sein eigenes Pyro, der Käfig.
Das stimmt, das haben nicht alle. Auf jeden Fall starten wir das Match, die Card natürlich dann auch mit dem Hell in a Cell Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk und haben dann natürlich auch schon hier ein paar Promis in der ersten Reihe gesehen, namentlich natürlich vor allem Bill Goldberg und seinen Sohnemann Gage und Killer Mike, ja, Musiker, Rapper und Emmy Award Gewinner, wenn ich mich komplett täusche, oder
Grammy. Alles sehr, sehr wichtig natürlich,
genau. Das aufzuzählen. Ja, aber gut, Goldberg und Gage, ich finde Gage...
Ja, aber nicht so, Killer Mike.
Ja, da muss man trotzdem, der saß daneben. Und er hat ihm die High Five gegeben, die Fistbump. Ich wollte aber nochmal darauf ansprechen. Also weißt du noch, wo wir den Gage gesehen haben, als er noch klein und niedlich gewesen ist? Aus den Anfangszeiten von Headlock und wo wir uns ein bisschen lustig gemacht haben? Also jetzt machen wir uns nicht mehr lustig, oder?
Jetzt richtige Maschine geworden.
Drew McIntyre hier natürlich mit der schwarzen Armbinde. Das wurde später von Michael Cole erklärt, dass er sozusagen aus Respekt für CM Punks Beerdigung hier angezogen hat. Ähnlich wie er das ja auch beim letzten Promoduell der beiden gehabt hat. Es gab aber auch einen Todesfall innerhalb von Drew McIntyres Familie. Also ich meine, seine Tante ist gestorben. Kann natürlich auch eine Anspielung daran sein. Aber storyline-mäßig passt das hier natürlich. Ja, ansonsten, Kai, die beiden haben hier nicht groß Federlesen betrieben. Es gab erstmal Stare-Down und dann ging es auch schon raus. Und die Gewalt, die die beiden versprochen haben, die gab's auch schon sehr schnell. Da wurde ja schon ziemlich schnell mal hier so der Käfig eingesetzt. Es gab einen Stuhl, Werkzeugkasten. Also es ging ordentlich zur Sache.
Ja, also ich fand's sogar fast witzig, weil natürlich so Hell in a Cell, ganz gefährlich. Dangerous Structure, wie es immer heißt. Und der Käfig wurde ja auch schon doll verkauft. Also auch als irgendwie Punk das erste Mal in den Käfig da geschubbt wurde, hat sie gedacht, der hätte so einen Scherzschuss in den Rücken bekommen. Und bei Drew McIntyre das Gleiche. Man sagt halt, okay, der Käfig ist gefährlich, das ist schon mal jetzt etabliert. Und unabhängig davon haben sie dann ja auch direkt, als sie sich auch draußen geprügelt haben, es gab natürlich erst den Schlagabtausch, aber es wurden dann auch schnell die ersten Gegenstände geholt. Also ein Tisch wurde rausgeholt, ein Stuhl wurde rausgeholt, dann irgendwann die Toolbox mit dem Schraubenschlüssel. Also da war direkt in den ersten Minuten schon mal, dass du wusstest, ja, hier wird jetzt nicht nur gecatcht, sondern wir machen jetzt hier auch Hell in a Cell Action. Und was ich ganz gut fand im Verlauf dieses Matches, es wirkte weniger wie, das müssen wir jetzt benutzen, das müssen wir benutzen, das müssen wir benutzen, sondern das hat alles immer gut ins Match gepasst, was da so integriert wurde und manche Sachen auch mal anders. Um jetzt so ein bisschen zu springen, du hattest ja auch die eine Sache, wo dann Drew McIntyre von einem Tisch so ein Bein abgerissen hat und dann damit nochmal versucht zuzuschlagen. Auch da, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es einfach falsch gesehen, aber es gab ja diesen Spot, weil von diesem Ding stand ja auch sowas so ein bisschen ab, diese Strebe, die du eigentlich zum Querstellen nimmst. Dann hat ja Punk so auf Drew eingeschlagen, nach unten, als er auf dem Boden war. Ich habe mir gedacht, hat er nicht gesehen, dass das Ding da auch noch so raussteht? Weil er hätte doch Drew McIntyre richtig fies treffen können. Also da hat auch kurz mein Atem so einmal gestockt.
Ja, ja, also das sah auch ein bisschen wild aus, sage ich mal. Also generell auch der Einsatz des Tisches. Der hat mir übrigens sehr gut gefallen, eben weil du, wie du es angesprochen hast, es war nicht der klassische, ich lege jetzt jemanden da drauf und versuche da drauf zu springen, sondern auch diese Unkontrolliertheit, diese Wildheit, dieser Zorn, den hier Drew McIntyre dann auch demonstriert hat, quasi, ah, da funktioniert irgendwas nicht mit. Ach egal, dann reiße ich halt einfach hier die Tischbeine raus und versuche damit hier im Punk einfach irgendwie zu malträtieren. Ein Punk, der es ja dann auch gleich ausnutzt, dass dieser Tisch quasi aufgeklappt liegt, der dann ja den Drop-Toe-Hold auf die Kante zeigt, quasi, fand ich auch schön. Aber dieser Schlag, ja, habe ich auch. Ich habe gedacht, es gibt quasi dann so ein, weil natürlich so ein Drop-Toe-Hold geht auf den Hals. Ich dachte, es gibt jetzt so ein Crossface zum Beispiel damit, so ähnlich wie wir es mit Edge damals mit dem Schweben gesehen haben, ne?
Oder auch da, als er den Tisch dann auch noch lag, ne, oder danach dann wieder lag, wo dann auch Drew dann so drei Bumps auf diesen Tisch nimmt.
Ja.
Also, und du siehst ja auch, da steht ja immer so ein bisschen was raus, halt dieses Metall, ne, womit halt eben das Tischbein aufgestellt wird und dieser Rahmen und darauf so drei Bumps zu nehmen mit dem Rücken, das muss so schmerzhaft sein.
Ja, also der hat sich auf jeden Fall seinen Paycheck, du hast es gerade eben schon mal verwendet, das Wort, aber auf jeden Fall sehr redlich verdient. Also die Bumps da drauf, also ich sag mal, da hat man wirklich was bezahlt im Sinne von, wir machen das, ich nehme die Schmerzen in Kauf, damit wir eine ungewöhnliche Aktion haben, weil man ja sonst immer denkt, und das macht man ja eigentlich nicht, aber hier hat man es gemacht, eben für die Geschichte und auch zu zeigen, wir gehen über die Grenzen des Normalen halt eben hier hinaus. Das hat man sehr, sehr gut dargestellt. Draußen gab es ja dann die erste Claymore und damit hat sich ja dann Drew McIntyre so ein bisschen Luft verschafft, nachdem Punk ja da wirklich im Ring relativ dominant gewesen ist, hat dann ja auch CM Punk gemanhandelt, wie man so schön sagt, hat also genommen und dann in den Cage geworfen und Punk hat ja dann auch so, ich habe nicht genau geschaut, aber ich mal sagen, so 5-6 Minuten im Match angefangen zu bluten und hast du die Reaktion gehört, als der das erste Mal auf dem Bildschirm zu sehen gewesen ist, dieses Raunen, wirklich so, also wir sprechen immer davon, wie man Blut einsetzen, aber genau diese Reaktion willst du ja da eigentlich auch haben, dass die Leute sagen, ach du, ne,
oder? Ja, also natürlich auch gerade gepaart mit der Tatsache, dass du es ja bei WWE, also ja, du hattest es in der Drew-Punk-Fehde jetzt schon mehrfach in Anführungsstrichen, dass jemand mal geblutet hat, aber du hast es ja auch gesagt in der Preview, das muss eigentlich das brutalste Non-PG-Match werden in dieser langen Zeit, die wir jetzt hatten, in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas. Und das haben die hier wirklich geschafft, weil das war zum einen natürlich dann wiederum gut. Du hattest die Claymore, die hart ist, dann hast du Punk, der in den Käfig geworfen wird. Nach dieser Aktion blutet er, du verkaufst halt nochmal den Käfig, ne, als super gefährlich. Punk fängt an zu bluten, was super krass ist. Und dann auch direkt danach gab es ja diese Aktion, wo dann Drew McIntyre noch die Treppe nimmt. Und das ist ja dieses klassische, ja, der haut den damit und dann haut er dem hier so gegen die Schulter oder sowas, sondern nee, der hat dem schon auch gegen den Kopf gehauen damit. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, weil auch Drew dann so 2 Sekunden innegehalten hat, aber Punk hat das Ding ja schon mit seinem Kopf gefangen. Also, ja. Und das hattest du hier wirklich sehr viel, weil danach natürlich dann Punk benommen, Drew so ein bisschen am Drücker, dann ging es hin und her, aber als dann Punk irgendwann draußen war und sich diese Toolbox schnappt, in der dann auch der Schraubenschlüssel drin war und dann nach oben haut, während Drew dann ihn wieder in den Ring ziehen will, du wusstest ja auch sofort, ja, jetzt ist Drew dran mit Bluten nach dieser Aktion. Mhm. Aber so wie es klingt, war das ja auch schon ein ernsterer Treffer, weil er ja auch da irgendwie genäht werden musste oder halt gestapelt, wie heißt das auf Deutsch dann?
Geklammert.
Geklammert, genau.
Ja.
Ich wollte sagen getackert, aber das wäre es nicht gewesen.
Ja, 16 Klammern soll er bekommen haben. Das hat der Pro Wrestling Insider vermeldet. Also ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, ne?
Ja, natürlich.
Weil du hast sofort von der Kameraarbeit her, genauso wie bei Punk, hast du sofort gesehen, so okay,
jetzt kommt der Blade Job.
So. Genau, jetzt wird irgendwo ein bisschen geschnippelt. Ja. Aber dass das quasi hier so geblutet hat wie Schwein, das war, glaube ich, nicht so geplant. Also ich glaube, das war der Treffer hat gesessen und vielleicht hat er auch einfach ein bisschen zu weit, vielleicht ein bisschen zu hoch gesessen, dass der Winkel falsch gewesen ist. Vielleicht war auch eine Kante mit dabei oder wie auch immer. Also
ja, du hast auch bei Drew hier oben so auf dem Kopf dann gesehen, teilweise in den Haaren, dass halt hier sehr viel Blut ist. Also so, wo du also nicht auf der Stirn selbst, wo du sonst halt blädest, sondern das Blut kam wirklich von oben vom Kopf.
Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Platzwunde. Also es hat auch wirklich ordentlich gesuppt, gerade auch am Anfang, wo dieser Anfangsschwall da rauskam.
Ja.
Und das ist eine legitime Verletzung gewesen. Also da können wir schon mal von ausgehen, weil immer so Blade, also wenn du schneidest, machst du ja eher so am Haaransatz, wie du schon gesagt hast, genau. War ein bisschen weiter oben angesetzt. Ja. Ansonsten, das war nämlich gerade dann diese Aktion, hat ja quasi diese Dominanzphase von Drew McIntyre ein bisschen beendet, der quasi da im Vorfeld wirklich, ja, auch Punk bearbeitet hat, Overhead Suplex und so weiter und so fort, also den wirklich auch da im Ring gehabt hat. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind natürlich auch der Schraubenschlüssel, der hier zum Einsatz gekommen ist, ne? Also, ja, der stimmt. Ja, was wir hatten's ja, ich glaube, ich hatte Schraubenzieher, glaube ich, vermutet, dass damit ein bisschen gebohrt wird. Bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass man das nicht gemacht hat, weil das ist immer schon sehr graphic, weil es natürlich auch so diese Messeassoziation hat. Ein Schraubenschlüssel ist ein bisschen
Stichwaffe halt mehr, ne?
Ja. Genau, und Schraubenschlüssel ist ein bisschen neutraler, wenn sowas in so einem Zusammenhang neutral sein kann. Und da kommen wir nämlich gleich zu einer Aktion, die ich mich sehr, sehr mochte, weil wir sehen ja dann Punk, ja, der erstmal dann mit den Running Knees gleich mehrere hintereinander hier Drew McIntyre in die Ecke drängt quasi. Es gibt dann den Bulldog und nach einigen Kontern dann eben auch den GTS und Drew McIntyre, clever genug, rollt raus und als er dann wieder zurück in den Ring kommt, gibt sofort die Claymore für eine 2. Drew McIntyre will dann eine zweite Claymore zeigen. Punk kontert die mit einem, ich sag mal, hässlichen Sharpshooter, der hat ein bisschen gebraucht.
Ja.
Aber zwei Dinge, die ich hier mochte. Natürlich WrestleMania 13, die Anlehnung, ne? Steve Austin im Sharpshooter von
Bret Hart. Immer wenn jemand im Sharpshooter blutet halt, ne?
Aber auch wenn er sich so hochgepusht hat.
Ja, ja, das stimmt. Das ist absolut korrekt, weil das war wirklich dieses, mein Körper ist nicht auf dem Boden, sondern, ja, da hast du absolut recht.
Und was ich dann auch sehr mochte, weil du es eingangs schon erwähnt hattest, wie hier die Waffen eingesetzt worden sind. Der Schraubenschlüssel, der dann ja irgendwo so rumlag und Drew McIntyre angelt den sich dann und versucht dann so in der Verzweiflung nach hinten zu greifen und sticht dann ja quasi Punk so mehrfach in den Rücken.
Ja.
Fand ich super, weil es so authentisch, so natürlich in diesem Zusammenhang gewirkt hat. Also wie würde man da reagieren? Du versuchst irgendwie nach hinten zu schlagen, wenn das nicht klappt, versuchst du halt zu stechen, ne?
Ja.
Fand ich super.
Ich fand's auch generell ganz gut. Zum einen auch, dann kam ja die Claymore für 2. Das war ja der erste Pinfall-Versuch in diesem Match. Und ja. Ich finde es auch ganz gut, weil man in einem Hell in a Cell Match, weil, ne, wir gehen ja davon aus, es ist nicht der Kalender, der sagt, es ist Oktober, ihr müsst jetzt im Käfig kämpfen, sondern das ist eine, um diesen Namen wieder schon fast wortwörtlich aufzugreifen, eine Blutfehde. Das ist dann ja auch ganz cool, wenn nicht nach 3 Sekunden gepinnt wird, nach dem Motto, ich will es jetzt hier schnell beenden, sondern ich will dich schon auch kaputt machen. Und natürlich pinne ich dann erstmal nach 15 Minuten das erste Mal. Das ist so eine Kleinigkeit, da achten vielleicht 10% oder 5% drauf, aber ich finde sowas irgendwie ganz geil. Und das gleiche auch, wie Punk der zweiten Klemme ausgewichen ist, weil es ist ja so dumm wie simpel, dass er sagt, ja, dann mache ich eben einen Schritt nach hinten.
Ja.
Also so, wie oft haben wir schon gesehen, dann wird irgendwie weggesprungen zur Seite gegangen, was auch okay ist. Aber es ist ja schon einfach dann zu sagen, ich mache halt einen Schritt zurück. Das mochte ich dann auch wiederum. Und auch beim Sharpshooter eben dieses Aufgreifen, wo dann auch die Kommentatoren sagen, ja, bei der Aktion, weil es ist jetzt ja keine normale Punk-Aktion, ne? Klar, Sharpshooter, immer wie du sagst, bleibt hart, schön und gut. Aber wenn wir jetzt nach Submission gehen, dann ist ja, wenn überhaupt, der Submission-Move von einem Punk halt der Anaconda weiß. Aber dass sie dann auch gesagt haben, ja, hier im Strap-Match, der hat ja Drew getappt, als er im Sharpshooter war, um auch so ein bisschen diese Aktion zu legitimieren. Das ja. Mochte ich auch wiederum.
Ja, um dir eine Ernsthaftigkeit auch einfach zu geben. Das war jetzt nicht so ein normaler Sharpshooter, so ein Konter-Sharpshooter, den man so zwischendurch ansetzt. Ja, und danach ging es ja dann auch wirklich nochmal ordentlich zur Sache, wo dann beide nochmal quasi all-in gegangen sind, ne? Dann gab es den Schlagabtausch, die Konter, dann, wo dann der Future Shock angedeutet wird, der GTS angedeutet wird, Drew, der mit den Kontern, der mit den Chops kontert, Punk, der mit dem Kick kontert, beide irgendwann down.
Übrigens, ja, Chops von Drew McIntyre auch sehr gut.
Ja, das kann also, der hat auch große Hände, glaube ich.
Ja, also ne, Punk schon mal gute Vorbereitung für Gunther.
Das stimmt. Und dann, nächste große Aktion, ist ja dieser Superplex durch den Tisch nach draußen.
Yo.
Und da muss ich mal sagen, Big Props erstmal an beide, dass die so eine Aktion nehmen. Aber auch Big Props an das Vertrauen, was offensichtlich CM Punk in Drew McIntyre hat. Weil du siehst genau, wie, also McIntyre hat den ja quasi noch ein bisschen gehalten und dann haben die beiden noch so ein bisschen justiert, weil du draußen nicht viel Platz hast. Ne? Und wenn da, weißt genau, wenn da jemand mit dem Bein im Käfig landet, mit dem anderen Körperteil auf dem Ring-Apron, du kannst dich halt da wirklich verletzen, aber die sind wirklich sehr gut und sehr präzise durch diesen Tisch gegangen, oder?
Das habe ich mir auch gedacht bei der Wiederholung. Ich meine, so, Mann, das ist eigentlich schon die perfekte Landung gewesen. Also das kann nicht schmerzhaft aussehen, weil natürlich auch dann das eine Tischbein erst so ein bisschen später nachgibt beim zweiten Impact, merkst du dann. Aber das war wirklich eine sehr, sehr gute Landung und auch ein krasser Bump, weil das ist eigentlich diese Aktion, wo du immer sagst, ja gut, die geht es halt nicht durch, ne?
Ja.
Und ja, hier ging es ja dann doch durch. Das fand ich dann ganz krass. Dann hattest du Drew, der so ein bisschen Probleme hatte, den unteren Teil der Treppe in den Ring zu bekommen, was ich dann aber wiederum gut gelöst fand, dass das einfach verkauft hat mit, ja, ich habe Rücken, ne? Deswegen kriege ich es nicht hin. Weil das Blöde war ja, er musste sie ja so packen, da halt nicht, wo die Griffe waren, sondern auf der anderen Seite. Deswegen ist es dann auch, glaube ich, so ein bisschen unhandlich, das Ding zu nehmen. Hat er dann trotzdem reinbekommen. Fand ich jetzt auch nicht schlimm, sondern hat er einfach so ein bisschen länger Downtime, komplett egal. Match ging eh schon zu der Zeit lange, das kannst du dann auch gut verkaufen, gerade so wie du das auch gelöst hat. Und dann gab es ja auch recht schnell dann ein GTS von Punk, der dann natürlich auch für zwei geht, wo du dann sagst, okay, beide haben ihren Finisher ins Ziel, also ins Ziel und auch zum Pin gebracht. Ne? Der eine GTS, der hat sich Drew ja rausgerollt. Dann wusstest du prinzipiell, das ist so dieses, okay, Sudden Death, der nächste entscheidet quasi, jetzt steht es 1-1. Da sind wir aber noch nicht fertig mit ekelhaften Bumps in diesem Match. Weil, also, da geht's ja dann erst weiter, weil Drew hat dann eben den unteren Teil, den größeren Teil der Treppe aufgebaut. Und natürlich, wir alle wissen's, Drew, Sheamus, gute Freunde, schon häufiger gesehen, zeigt dann mit Punk ein White Noise auf diese Treppe, wo ich mir auch denke, also wir kommen gleich noch zu einem noch ekelhafteren Rückenbump, aber ich habe wirklich Rückenschmerzen so im Alltagsleben einfach nur vom Existieren, vom Sitzen, ne? Und dann musst du dir denken, dann nehmen Leute noch solche Bumps auf ihren Rücken. Also ich habe da immer riesigen Respekt vor, weil das sieht auch so schmerzhaft aus. Und dann gerade auf diese Treppe, nicht, dass der Ring jetzt komplett geil nachgibt, aber die Treppe gibt nochmal diesen Tacken weniger nach. Ich find's wirklich brutal.
Ja, das war auch eine heftige Aktion. Wie ging's dir hier so, was so die Übergänge angeht? Weil Punk konnte ja dann kurze Zeit später schon wieder per Anaconda Weiß hier kontern und quasi einen Drew McIntyre in die Schranken weisen und in fast die Niederlage schicken. Ging dir das zu schnell hier an einigen Stellen? Weil ich finde, das ist schon also das Momentum innerhalb des Matches ist schon sehr fix, teilweise von einem zum anderen gewandert. Wie ging's dir da?
Ich fand's irgendwie am Ende sogar okay, weil ich fand, du hattest halt mittendrin im Match häufiger mal so Downtimes und nicht, wo jetzt nichts passiert ist. Aber natürlich, weil es ja eigentlich gut gelöst ist, weil wie häufig kritisieren wir, dass wir sagen, es ist einfach nur Spot nach Spot nach Spot. Und ich finde, die haben sich nach vielen Spots auch so ein bisschen Zeit genommen. Immer mal wieder, bis es halt zum nächsten kam. Da gab es dann so Sachen, wie du angesprochen hast, erstmal, da gab es einen Spot, dann halt mal eine Minute Schlagabtausch, wo wir hauen uns einfach in die nächste Ecke. Aber weil du das schon quasi am Anfang des Matches gemacht hast, fand ich es jetzt eigentlich gegen Ende ganz gut, dass man das Tempo nochmal angezogen hat.
Ja, genau, dann gab es den Anaconda Vice und dann versucht halt eben den Drew McIntyre genau das zu machen, was er beim Sharpshooter schon gemacht hat. Er hat sich da diesen Schraubenschlüssel geangelt und versucht dann eben auch damit Punk quasi hier zum Lösen des Griffs zu bewegen. Punk denkt sich aber, nee, ich habe ja beide Hände frei, dann kann ich die auch nutzen und schnappt sich dann eben diesen Schraubenschlüssel von Drew McIntyre.
Auch sehr schlau.
Ja, super. Und sticht dann halt auch erstmal auf den ein und ja, das deutet dann auch fast so den, also da muss dann Drew McIntyre wirklich hier in die unterste Heel-Schublade greifen, denn nachdem er sich dann da befreit hat, fleht er und bettelt er, so, ah, ja, guck mal hier, ich blute ja ganz schlimm und überhaupt, es ist doch alles unnötig, was hier passiert. Und dann gibt's natürlich den Cheapshot. Und das ist ja auch natürlich ein schöner Rückverweis sozusagen auf den Beginn der Fehde sozusagen. Und ja, dann wird's ja noch mal persönlicher, weil dann kommt ein Beutelchen zum Einsatz, Kai. Und ich bin mir sicher, dass einige im Publikum gedacht haben, ah, oh,
da sind sie. Ja, da sind sie drin, weil du weißt eigentlich immer, es ist Wrestling, ne? Schwarze Säckchen bedeutet immer, jetzt kommen sie, jetzt kommen die Reißzwecken. Geht dann zu Punk, macht den Sack auf, schüttet es über ihn aus. Es waren dann eben keine Reißzwecken, sondern es waren dann diese Kügelchen, aus denen das Armband gemacht war. So, der komplett gestört ist, okay, jetzt will ich es aber auch sehen. Kai hat sich gedacht, wäre schon cool, ne, wenn da jetzt Reißzwecken drin wäre. Ich glaube, viele Leute würden auch lügen, wenn sie jetzt sagen würden, nee, voll blöd, ist mir zu brutal. So, manchmal in so einem Moment denkt man dann, jetzt machen sie es wirklich, gerade auch aus dieser Sensationsgehalt, dass man denkt, okay, macht WWE das jetzt wirklich? Ja. Aber im Rahmen der Storyline hat es natürlich auch gepasst. Und ja, ist halt auch einfach ein geiler Shot gewesen. Auch danach nochmal in dieser Zeitlupe, dass er da Punk ist und dann gehen diese ganzen Kügelchen da so links und rechts von ihm. Das war schon passend.
Ja, lieber auf die Story gesetzt hier als auf die Gewalt. Genug Gewalt haben wir ja eh schon gehabt eigentlich. Und das hat natürlich dann jetzt einfach diese Rückbezug auf die ganze Geschichte. Wenn ich die Wahl habe, in diesem Fall hat das für mich so gereicht, sagen wir ja mal so. Ich habe auch so ein bisschen Hotshots an dem Anleihen gesehen, ne? Liebesperl, Gummibärchen, egal. Anderes Thema. Genau, und das wird dann halt eben hier verteilt und dann soll es die Claymore geben und dann hast du den nächsten fiesen Bump.
Den fiesesten Bump. Den mit Abstand fiesesten Bump.
Und es soll die Claymore geben und CM Punk weicht erneut aus und Drew McIntyre springt quasi eine Rückenbombe auf die Treppe, oder? Und die war ordentlich, weil ich auch so ja Kante und so, also ganz genau,
also eklig. Es war nicht so, dass du sagst, okay, Drew McIntyre springt dann so und landet dann mit dem Rücken auf der Treppe, sondern so, nee, der landet schon schön mit unterem Rücken, Steißbein, so dazwischen irgendwo auf der Kante dieser Treppe. Und da musst du ja überlegen, der Typ ist am Rennen. Der Typ wiegt auch ein bisschen was, ne? So, Physik war jetzt nie mein bestes Fach, aber du weißt, da wirken gewisse Kräfte, dass jetzt auch die Kilo, die er hat, nochmal doller wirken und dann so auf diese Treppe zu springen, auf die Kante der Treppe zu springen, das muss so bestialisch wehtun, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, wie ekelhaft dieser Bump sein muss.
Ja, also Drew McIntyre, die Anzahl an Rückenbumps, die er hier genommen hat, die Rückenstürze wirklich, von dem Tisch angefangen, am Anfang draußen, der Bump nach draußen, eben die Schläge hier, die er sonst noch genommen hat. Also es ist schon richtig, richtig übel, was er hier genommen hat. Und deswegen auch nochmal Respekt an beide, aber hier speziell wirklich an den Einsatz von Drew McIntyre, der hier wirklich alles gegeben hat. Punk natürlich auch, aber Drew McIntyre wirklich nochmal die größeren, schwereren Stürze quasi hier über sich hat ergehen lassen. Und das hat zugleich auch so ein bisschen Punk natürlich die Zeit gegeben, sich so eine Kette zu schnappen, die auch, glaube ich, in der Toolbox gewesen ist.
Ja.
Und sich die um das Knie zu wickeln und das haben wir schon ein paar Mal bei Punk gesehen, im Dog-Collar-Match manchmal auch schon, dass er sich das quasi ums Knie gewickelt hat. Dann gab es eben die Perlen nochmal in den Mund von Drew McIntyre, auch da Rückbezug innerhalb der Story. Das hat ja Drew McIntyre vor einigen Wochen mit ihm gemacht und hat ihn dann abgefertigt. Dann gibt's den GTS und dann ist es das. Und du hast gesagt, ich glaube, also ich schreibe mir normalerweise fast jeden Two-Count oder so auf, jeden Pin-Versuch auf. Ich bin mir relativ sicher, das war der zweite Pin-Versuch, den wir hier im Match gehabt haben.
Also der dritte.
Der dritte, dann, ja gut.
Ja,
ich habe also nur zwei aufgeschrieben, okay.
Also einmal Claymore für zwei, einmal GTS für zwei und jetzt GTS für drei.
Ja, ja, aber auf jeden Fall, man hat hier das wirklich sehr wenig eingesetzt, dieses Stilmittel.
Und was ich auch gut fand, so wie oft, und ich wirklich wie oft, hatten wir diese komischen Spots mit irgendwelchen Ketten und auch als Punk die ausgepackt hat, war ich schon so, oh nein, das wird jetzt wieder doof. Dann habe ich aber gesehen, die haben so einen kleinen Karabiner dran gemacht an beide Seiten. Haben gedacht, da hat jemand mitgedacht. Der hat schon mal ein Wrestling-Match gesehen, was eine Kette benutzt hat. Und das ist wirklich perfekt rumgeblieben. klar hat es irgendwie ein bisschen gedauert, das umzuwickeln, aber ey, ganz ehrlich, so, dass ein Drew nach diesem Rückenbump auch mal 10 Sekunden länger liegen bleibt, normal, von ja. daher gar kein Problem damit. Und er konnte damit laufen, die Kette blieb perfekt in Position beim GTS, die ging genau gegen Kopf, also das war, Kettenspots sind fast immer kacke, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Wie oft haben wir schon irgendwelche Clotheslines und so gesehen, das Ding ist rumgewickelt und dann ist, hängt da noch so ein halbes Ding. Das blieb so in Position, das fand ich echt gut, weil ich dann direkt dachte, ah, das wird wieder nix. Dann nochmal einen härteren GTS quasi dadurch gezeigt, weil die Kette dabei war. Wie du so gesagt hast, Punk für 3. Und ich muss dir wirklich sagen, irgendwie, die haben knapp über 30 Minuten gewrestelt. Ein Punk sah echt gut aus. Ein Drew McIntyre hat sich in dieser Fehde komplett den Arsch aufgerissen. Ich habe da wirklich größten Respekt vor. Also, was die beiden hier auch fädenmäßig auf die Beine gestellt haben, bei einer einfach nur persönlichen Fehde, was wir schon lange nicht mehr so hatten. Es ging immer irgendwie um irgendwelche Belts oder sowas. Und jetzt hatten wir hier eine Fehde, die sich schon, die prinzipiell beim Rumble angefangen hat. Das ist jetzt 9 Monate her, ne? Und es ist interessant geblieben. Es ist hart geblieben. So, du hattest eigentlich ja weniger. Das war jetzt das dritte Match, ne? Klar sind die immer wieder aufeinander getroffen, in Brawls oder sowas. Aber es wird immer wieder spannend. Ich fand's wirklich überragend. Ich fand das sehr, sehr gut. Und auch, also, auch ein, klar, natürlich, Punk sorgte auch irgendwie für die Aufmerksamkeit, weil es ist halt eben CM Punk. Aber ohne Drew McIntyre wäre das Ding halt nicht so groß geworden. Das war wirklich von beiden Typen einfach nur stark.
Ja. Kann man auch jetzt schon mal vorwegnehmen. Bestes Match bei WWE Bad Blood. Eindeutig absolut. Hell in a Cell zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Die haben es perfekt geschafft, in meinen Augen, hier Geschichte und Brutalität unter einen Hut zu bringen, ohne dass die Brutalität die Story überdeckt. Das finde ich ja. hier ganz, ganz wichtig, sondern man hat hier ganz, ganz bewusst auch bestimmte Dinge erzählt innerhalb des Matches und hat stattdessen die Gewalt ein bisschen hinten angestellt. Wie gesagt, bei dem Beutel zum Beispiel, da natürlich hätte es vielleicht eine größere Publikumsreaktion gegeben, wenn man Reißzwecken genommen hätte. Vielleicht hätte es nochmal brutaler ausgesehen, aber innerhalb der Geschichte war das eine wichtige Nuance und man hat die hiermit aufgegriffen. CM Punk hat seine Rache bekommen am Ende nochmal, auch ja. dann eben dafür und fantastisch. Ich fand, es war ein tolles Match. Tolles, tolles Match. Wie du schon gesagt hast, größten Respekt an beide hier. Und ja, CM Punk hat dann als erster auch den Käfig verlassen, hat dann auch symbolisch die Tür hinter sich zugeschlagen, so nach dem Motto, jetzt ist es ist vorbei. Ich mach das Ding zu. Und dann ist er ja quasi auf dem Weg Richtung Umkleide, ist er ja quasi kollabiert, Kai, und brauchte dann ja auch medizinische Unterstützung mit Luft, die ihm da verabreicht worden sind, ne, mit Sauerstoffgerät und so. Also auch wenn CM Punk hier gewonnen hat, er hat schwer bezahlt offensichtlich. Und fast ein Drew McIntyre, der war ja emotional im Ring, hat er ja fast die Tränchen verdrückt, war sehr enttäuscht. Aber wie siehst du jetzt hier gerade speziell CM Punks Abgang, weil er wirklich dann auf halbem Wege umgefallen ist quasi und dann nicht mal alleine das quasi zurückgeschafft hat?
Also ich fand, es war gut gesellt. Ich fand es ein bisschen zu übertrieben, meiner Meinung nach. Aber es passt, also es ist ja eigentlich auch gut für einen Drew McIntyre, dass es so gesellt wird, ne? Weil du eben sagst, ja, ich habe jetzt hier zwar gewonnen, aber was ja auch so ein bisschen mein Problem war in der Preview, dass ich gesagt habe, was macht Drew McIntyre danach? Weil er ist ja der Verlierer, ne?
Ja.
Und klar kann er sagen, oh, alles unfair, alles blöd oder so, ne? Diese klassisch weinerlicher Heel, alle sind immer gegen mich. Aber um ihn dann auch hier noch hier als harten Hund darzustellen, ist es ja eigentlich ganz gut, dass Punk da rausgeht als Gewinner und trotzdem komplett fertig ist. Um dann auch so einen Drew McIntyre zu schützen und auch zu sagen, ja, das ist trotzdem jetzt jemand, der muss jetzt nicht in eine Midcard, weil er jetzt die Fehde verloren hat, übertrieben gesagt, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Von daher, ich fand das Selling bisschen zu doll, aber eigentlich ganz cool, dass man damit auch noch Drew McIntyre in Anführungsstrichen schützt.
Ja, das Kollabieren war mir auch ein bisschen zu viel. Das sah auch ein bisschen merkwürdig aus, aber egal. Trotzdem, natürlich, ich glaube, das ist genau dazu deswegen gemacht worden, dass hier quasi beide gut aus dem Match rausgehen, auch wenn es hier im Punk das Ding jetzt gewonnen hat und dann eben werden wir mal sehen, wo Drew McIntyre jetzt hingeht. Ich könnte mir da sogar vielleicht sogar einen Wechsel zu SmackDown vorstellen. Mal gucken, was jetzt da der Weg ist. Aber wir werden sehen. Aber nichtsdestotrotz, also hier das Match herausragend, sollte man sich unbedingt angucken. Passt. Wir gehen weiter in der Card. Wir sehen nochmal Publikum hier, die Legenden, Jacqueline, also Miss Jacqueline, Lillian Garcia und Booker T mit dabei. Es geht nochmal in die VIP-Section. Naomi, Bianca Belair, Jade Cargill.
Die VIP-Section war übrigens richtig kacke.
Es war halt, ja. Ja, wir kommen gleich noch zu einem anderen Segment, weil ich noch viel schlimmer fand als das hier. Weil hier war es ja einfach nur so, hey, die Leute sind alle da, juhu, wir machen Party, das ist the place to be. Super. Okay. Deswegen hacken wir das auch ganz kurz ab, aber ich fand es auch ganz furchtbar. ja, ist das nächste Match ist der Kampf um die WWE Women's Championship. Nia Jax gegen Bayley. Nia Jax verteidigt ihren Titel gegen den Number One Contender hier. Und wir wissen natürlich auch Tiffany Stratton mit ihrem Köfferchen noch im Hintergrund. Und das ist natürlich auch genau das, Kai, was hier das Match sehr stark geprägt hat. Und man hat auch beim Publikum gemerkt, man ist abwartend. Wir haben eigentlich die klassische Geschichte gehabt. Nia Jax super dominant, gerade zu Beginn, eine Bayley, die dann zurückgekommen ist, aber eine Nia, die eigentlich immer wieder quasi die Kontrolle übernehmen konnte, wenn es sein muss. Aber die auch ein paar Aktionen ausgepackt hat, die wir vielleicht noch nicht so gesehen hatten.
Ja, das stimmt. Also zum einen fand ich ganz süß diesen einen Suicide Dive, den Bayley gesprungen ist. Ich glaube, wenn der jetzt einfach zu kurz gesprungen ist, so ein bisschen, der so aussieht, als hätte er keine Wirkung gehabt.
Ja.
Weil es wäre einfach abgeprallt an Nia Jax. Dann natürlich, wir hatten einmal ganz kurz Lucha Nia, die dann aus diesem Powerbomb-Ansatz einen Hurricane Rana zeigt. Ist halt blöd, weil der sah einfach schlecht aus. Also da kann sie jetzt auch nicht, also das war timingmäßig ist halt, also ich finde die Idee ganz witzig, muss ich sagen, dass da Nia Jax Hurricane Rana zeigt, ne? Hat halt nicht geklappt. Was soll ich, also.
Ja, nee, klar, das war halt, es war halt gut gemeint.
Ja, genau, eben.
So aber klar, mehr nicht. Und wir haben ein paar Ansätze hier gesehen, wo Nia so ein bisschen was anderes zeigen wollte. Aber das muss man jetzt auch mal sagen. Nia Jax ist auch dafür, also für die Masse und fürs Gewicht, was sie mitbringt. Sie ist nicht so uber-athletic. Sie ist halt nicht so ein Freak in dem Sinne, ne? Also da fehlt halt so ein bisschen Dynamik und Schnellkraft. Und das hast du hier gemerkt, ne? Das ist aber nicht nur bei der Aktion so, das ist generell bei ihr so ein bisschen das Problem, wenn man ehrlich ist.
Ja, eben. Und dann, ne, hast du natürlich noch eine Nia, die dann auch ein Nia to Belly oder ein Belly to Belly zeigt. Fand ich auch eigentlich ganz cool. Immer Freund von Finisher Clown. Dann halt noch so Sachen, das macht ja auch Sinn, mit dem Rev Bump, wo dann Bayley danach noch den Rose Plan zeigt und dann zählt die Crowd bis 8 und ne, dieses klassische, sie hätte ja eigentlich gewonnen, aber Rev war halt nicht da. Und dann kam auch der Moment, wo dann auch Tiffany Stratton rauskommt. Die Sache ist jetzt, aber muss man ganz klar sagen, wenn man das so erzählt, ey, alles klar, schön und gut. Das ging halt zu dem Zeitpunkt aber halt auch schon so, keine Ahnung, 7-8 Minuten. Und die haben sich auch angefühlt wie 7-8 Minuten, muss man halt ganz klar sagen, ne? So, ich habe, wie gesagt, die haben Sachen versucht, ne? So dieses klassische, ja, die waren stets bemüht, würde man jetzt sagen, aber du hast auch gemerkt, die Crowd ist da jetzt auch nicht drin. Die Crowd wartet jetzt auch auf Tiffany Stratton. Und auch da ist es halt so ein bisschen, wie wir es auch gecallt haben. Also sie kommt dann raus, ne, ist Tiffy Time, oh, es gibt den Pop, haut dann Bayley um, alles schön und gut. Was ich mag, ist, wie sie dieses Missverständnis gespielt haben, weil sie waren eben so, dass sie dann nach dem Referee in weiblich, nach dem weiblichen Ref schaut.
Immer noch Ref.
Ja.
Ganz einfach.
Dass sie dann nach dem Ref schaut und dann sagt, okay, ey, hier, steh auf, guckt dann aber auch kurz nach Nia Jax. Ref nimmt den Koffer.
Genau, ja.
Nia Jax macht den Undertaker, so setzt sich hin.
Ja.
Und sagt also, dann, du willst gegen mich eincashen, das hat man ganz cool gelöst, weil man spielt ja immer weiterhin mit diesem Turn, ne? Und ich glaube halt auch weiterhin, dass man den Turn so machen wird, dass nicht Tiffy einfach gegen Nia turnt, weil sie ist halt so die Böse, sondern du merkst ja, die Leute mögen eine Tiffany Stratton auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, dass sie da nicht diesen Full-Heel-Turn macht, weil das macht halt auch keinen Sinn, wenn du dann sagst, ja, die casht halt gegen den Heel ein, als Heel, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, und dass sie dann eher irgendwann diesen Cash-In macht nach dem Motto, ich habe jetzt hier die Schnauze voll, so du vertraust mir nie, so wie hier jetzt eben so, ich komme hier raus und ich helfe dir und du denkst aber immer, du kannst mir nicht vertrauen und dass dann irgendwann der Cash-In kommt, dass Tiffany Stratton immer noch Tiffany Stratton ist, aber dass alle beim Cash-In sagen, ihr hat Nia Jax auch schon verdient und deswegen mögen wir es Tiffany Stratton nochmal ein bisschen mehr. Das ist eigentlich schlau geplant.
Ja. Ich mochte das, also für mich hat das Match so semi funktioniert, sagen wir es mal so. Ne? Wir haben natürlich dann auch noch draußen die großen Aktionen gehabt, mal so ganz kurz zurückzugehen, wo dann ja wirklich auch noch eine Nia Jax, eine Bayley wirklich platt gemacht hat mit der Powerbomb auf die Treppe draußen und dann auch nochmal gegen die Guardrail quasi. Wir haben einen ziemlich unsauberen Pop-Up-Simone-Drop gesehen im Ring, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und weil du gerade schon den Undertaker hier als Referenz aufgebracht hast, ich hatte bei diesem Ref-Bump, der ja im Liegen quasi passiert ist, ne, wir hatten ja mehrfach das Motiv, dass hier eine Nia, eine Bayley quasi rausgekick-outet hat. Also einmal wirklich aus dem Ring raus und jetzt hier hat sie ja quasi Bayley über Jessica Carr rübergekick-outet und Bayley kam ja dann mit dem Kick zurück, wodurch dann Nia Jax im Knien quasi auf Jessica K. draufgefallen ist, die ohnehin schon so leicht einen mitbekommen hat. Ich musste an The Big Show gegen William Regal denken. Ich weiß nicht, ob du diese Szenen kennst, wo, ich meine, es ist, Regal holt dann den Schlagring raus und verpasst Big Show einen Schlag, so im Knien, und Big Show federt dann zurück ins Seil und fällt einfach auf Regal drauf, und weil der so schwer ist, dann kommt er nicht mehr aus dem Pin raus, weißt du?
Ja, okay, dann kenne ich das.
Genau. Das fand ich halt ganz, ganz humorig, sagen wir es mal so, ne? Und dann genau auch den Undertaker, den Undernayer Sit-Up, musste ich auch ein bisschen lachen. Ich fand das auch, was du gerade gesagt hast, absolut richtig, ne? Dass im Endeffekt Tiffy, das war ja auch hier einfach aus diesem Missverständnis herausgeboren, und wie du schon gesagt hast, im Endeffekt, wahrscheinlich zerbricht diese Freundschaft aufgrund der Paranoia, aufgrund dieser, ja, dieser Unsicherheit von der Nia Jax, die einfach denkt, dass Tiffy jetzt unbedingt gegen sie eincashen will. Im Endeffekt war es aber dann die Ablenkung, die dann ja ihr hier den Sieg gebracht hat. Bayley wollte dann ja vom Top Rope nochmal ihren Elbow zeigen. Tiffy hat dann nochmal abgelenkt. Und dann gab es eben den Top Rope Samoan Drop und den Annihilator für die 3. Match packe ich in die Kategorie, war ein nettes Segment. Aber letztlich waren nur die letzten 3-4 Minuten hier entscheidend. Der Rest davor war
da.
Teils ein bisschen unsauber, teils ein bisschen witzig, aber mehr dann eben auch nicht, eigentlich genauso ein ähnliches Match, wie wir es uns erwartet haben.
Ja.
Aber jetzt kein Match, wo wir sagen, oh, das ist ein Klassiker in der Damen-Wrestling-Division hier bei WWE. Nee, sondern es war ein Story-Vehikel, was wir hier gehabt haben, deswegen muss man da auch gar nicht so groß drauf eingehen. Ich finde die Reaktion, die Tiffany Stratton zieht, finde ich sehr, sehr gut. Also wenn du hast ja quasi schon nach 4-5 Minuten im Match hast du schon We Want Tiffy Chance gehört. Ja,
was halt aber auch so ein bisschen dafür spricht, dass dieses Match komplett egal ist. Ne? Also, die Leute haben sich auch nicht dafür interessiert. Also, die waren ja auch nicht invested. Klar, ich geb dir von mir aus noch die 10% Abzug, weil man sagt, okay, du hatten halt davor so ein Banger-Match, die sind so ein bisschen platt, die Leute. Von mir aus, aber das hat wirklich keinen interessiert. Und du hast ja auch gemerkt, beim Bayley-Entrance, da ist jetzt ja auch kein Pop oder sowas. Also, Bayley ist komplett kalt.
Ja, ist er halt. Die ist halt jetzt aber noch da, einfach weil sie WrestleMania geheadlined hat, weil sie große Story gehabt hat, weil sie Bayley ist. Aber die also spielt hier einfach nicht die zweite Geige. Was?
Also nicht geheadlined.
Ja, nee, nicht geheadlined. Also geheadlined im Sinne der Damendivision. Die war ja immerhin einer von den großen, in einem der großen Titelmatches, so meine ich das. Ja, aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Sie war im Endeffekt quasi hier nur das fünfte Rad am Wagen. Die musste halt da sein, weil du eine Herausforderin brauchtest, damit du die Geschichte mit Tiffy weitererzählen kannst, weil das ist das, was gerade interessiert, und das macht man ja auch gut.
Ja.
Und das hat ja das Match ja auch zumindest noch über die Länge gezogen, sagen wir mal so. Ansonsten, ich fand es auch nicht schlecht, aber es war teilweise auch ein bisschen grob und ein bisschen unsauber hier und da.
Ja.
Es geht mal wieder hier ins Publikum. Wir sehen X-Pac-Publikum, wir sehen die Brainbusters, Tully Blanchard und Arn Anderson, Four Horsemen, wie auch immer. Ja, und Kai, es geht weiter mit dem nächsten Match, und das ist nämlich dann Finn Balor gegen Damian Priest hier, die ehemaligen Judgment Day Buddies gegeneinander. Und ja, das Match hat mich fast ein bisschen überrascht, dass ein Damian Priest hier so dominant über lange Zeit gewesen ist und ein Finn Balor dann am Ende auf jeden Fall die Segel auch streichen muss. Wie ging's dir da? Es war auch so ein Match, was wir quasi ja so ähnlich gecallt haben, wie wir es hier gesehen haben, oder?
Also eigentlich hat es mich gar nicht gewundert, muss ich sagen. Also, weil man ja Damian Priest auch immer noch weiterhin stark darstellen möchte. Und das hat man hier auch gemacht, weil auch einem Finn Balor eine Niederlage absolut nicht wehtut. Die ist halt egal bei dem, muss man ja ganz klar sagen. Also auch so dieser Entrance mit dem Remix Finn Balor Entrance Theme. Ja, okay, ne? Dann dieses Face Paint, was er da hat. Also ich kann einfach Finn Balor nie abnehmen, dass er böse ist. Das sieht immer geschauspielert aus. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Ich fand's aber auch gut, wie man es hier dann gemacht hat. Du hast auch gemerkt, da ist Story, da sind persönliche Befindlichkeiten drin. Damian Priest direkt am Ballern. Na, es gibt direkt die Schläge, also gar keine Gefangenen am Machen. So, du hast auch gemerkt, die hatten auch eine gute Chemie zusammen.
Ja.
So prinzipiell. Aber mein Problem war so ein bisschen, dass das hat sich aber nicht angefühlt wie ein PLE-Match. Also, das hättest du halt auch bei Raw zeigen können.
Ja.
Und dadurch, dass du jetzt schon 8000 Beatdowns gesehen hast, wusstest du ja auch, in welche Richtung es geht. Also, wir hatten da coole Aktionen drin. Es gab dieses eine, da geht Finn in die Seile, und dann sollte, ich weiß gar nicht, welche Aktion es da geben sollte von einem Finn, von einem Damian Priest. Auf jeden Fall rollt sich Baylor so um ihn herum und zeigt dann daraus so einen Leg Sweep. Das fand ich richtig geil, weil das sah komplett smooth aus. Er hat einmal diese Drehung dann gemacht, gelandet, zack, bumm, eingehakt. Das sah wirklich sehr stark aus.
auch mal was anderes von Finn Balor, ne, weil wir so ein bisschen gemotzt haben. So ist eigentlich, Finn Balor Matchup besteht 90% aus Sling Blade.
Sling Blade, ja. ja. Also das hat man hier gut gemacht, aber natürlich ging es halt darum, Damian Priest fast immer dominiert, ne, bringt auch seine Signature-Aktion ins Ziel, ne, Razor's Edge und sowas, hast du alles klar. Und Finn kommt immer wieder zurück, auch mit seinen Aktionen hier, Pele Kick oder sowas. Aber Finn war schon ganz klar der Dominante, Priest war ganz klar der Dominante, ja. Ne, mit Balor, der immer mal wieder so ein bisschen Nadelstiche setzen konnte. Aber dann auch ein Priest, der immer mal irgendwie härter und wütender wurde, so wie auch als sie dann irgendwann draußen waren. Und es war, okay, räume ich jetzt hier den Tisch ab und zeige darauf Razor's Edge. Nee, komm, ich schmeiße ihn auf den Apron. Solche Sachen zum Beispiel. Also, da waren gute Sachen drin, war auch spaßig. Aber auch da natürlich, du wusstest, irgendwann greift der Judgment Day ein. Und ja, dazu kam es dann ja auch.
Genau, und das war dann quasi auch der Punkt, ne, nachdem es ja dann die großen Aktionen gegeben hat. Da hat ja dann ja schon Priest hier den Razor's Edge gekontert, nachdem es ja vorher diese Stomps gegeben hat. Ich habe ja vorher so ein bisschen gemutmaßt, da gibt's wieder so eine Körperteilbearbeiten-Sequenz hier. Da gab's ja diese Stomps, da habe ich gedacht, jetzt gehen sie den Weg, sind es dann nicht gegangen, weil beim dritten Mal gab's dann den Razor's Edge von Priest und dann ging's ja raus, gab's diesen Pounce, den hat Balor auch sehr, sehr gut verkauft. Der ist ja quasi da wunderschön über das Kommentatorenpult geflogen und dann eben den Razor's Edge auf das Apron. Ja, und dann haben wir im Prinzip das Chaos gehabt. Dann kam Kalito, hat abgelenkt. JD, der Damian Priest in eine Close-Line auf Seil verpasst. Das gibt dann wiederum das Opening für den ersten Coup de Grace. Nur eine 2. Draußen hörst du die Yeet-Chance von den Zuschauern, die sich denken, vielleicht kommt der Jey Uso noch mit raus. Dann will man das Ganze hier nochmal zeigen, quasi. Kalito lenkt erneut den Referee ab. JD McDonagh bringt den Stuhl mit ins Spiel. Aber dann Damian Priest kontert das eben mit dem Kick in den Stuhl. Balor, schaffst du nochmal hier zurückzukommen, ne? Mit dem Roll-Up, indem man quasi einen Chokeslam in Roll-Up kontert, dann nochmal mit dem Reverse DDT hier weiterkommt, dem 1960. Und dann mehrere Coup de Grace zeigt, einmal so in Rücken quasi, einmal nochmal in den tieferen Rücken so ein bisschen fies gesprungen. Aber es hat eigentlich keinerlei Bewandtnis mehr, lieber Kai, weil irgendwann hat Damian Priest dann die Nase voll, fängt ihn und dann gibt's den South of Heavens und dann ist vorbei.
Ja, das fand ich übrigens ein bisschen blöd. Also klar, du kannst sagen, es war jetzt nicht der richtige Coup de Grace, weil er hat dann halt nicht so gesprungen auf den Boden, aber also weil diese Aktion, sag mal, wo jetzt irgendwie Balor den Storm macht, diesen Tritt macht, wenn halt Damian Priest auf dem Boden liegt, ist ja auch kein Coup de Grace, ne? So nach dem Sinne.
Ja, nee.
Aber ich dachte, also das war halt trotzdem irgendwie komisch, weil du dachtest dann, okay, er springt jetzt hier zweimal seinen Finisher, auch wenn er jetzt nicht so ist, wie er immer gesprungen wird. Ja, und beim dritten Mal gibt es einfach einen South of Heavens, okay, jetzt ist vorbei.
Ja.
Also, wie gesagt, tut dem Finn Balor alles nicht weh, komplett egal, aber das hat ihn dann schon ein bisschen blöd aussehen lassen. Also schwach aussehen lassen.
Ja, also ich hatte, als diese Aktion da kam, habe ich das, man sagt immer, er choppt den großen Redwood Tree down, weißt du? Also
ja.
Er zeigt dann eine große Aktion nach der anderen, bis dann Damian Priest endlich mal liegen bleibt, ne? Aber mir hat halt hier eben noch dieser Moment gefehlt, wo er dann wirklich, ja, wo dann der Augenblick kommt, wo Damian Priest jetzt zurückkommt, anstatt er ihn einfach nur fängt, ne? Weil wir hatten ja zum Beispiel vorher diesen großen Schlag gesehen, wo er ihn da aus der Luft abgefangen hat. Sowas in der Art hätte ich mir da gewünscht. Aber naja, hatten wir nicht. Und dann war das Ding hier auch relativ schnell vorbei, so muss man es ja einfach mal sagen. Und war auch das kürzeste Match auf der Card insgesamt. Ja, ist halt dann eben so, Damian Priest geht hier als klarer Sieger raus, muss man sagen. Und werden mal sehen, wie es da noch weitergeht, weil ich glaube nicht, dass die Geschichte mit dem Judgment Day schon abgeschlossen ist. Geht weiter, natürlich jetzt hier im Turnus. Zum einen natürlich der am 30. November Survivor Series War Games. Und damit wissen wir auch, lieber Kai, es gibt wieder War Games.
Jupp, das stimmt. Aber haben wir ein bisschen spekuliert, ne? Passt ja. Auch vielleicht, wenn wir in Richtung Main Event gucken, kommen wir gleich zu. Bietet sich an, bin ich trotzdem kein Fan von.
Genau, und dann haben wir hier noch ein Major Announcement von Triple H, der das ja auch schon Vorfeld angekündigt hat. Und der kam dann hier zum Ring natürlich, und hat dann eben angekündigt, ne, wir schreiben Geschichte und wir schreiben ein weiteres Mal Geschichte in Saudi-Arabien, nämlich bei Crown Jewel, und hat dann hier einen neuen Belt enthüllt und es wird einen Crown Jewel Champion geben, eine jährliche Veranstaltung bei Crown Jewel, da treffen die amtierenden Champions der Männer und der Frauen, also ne, Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen, treffen aufeinander. Die eigentlichen Titel stehen nicht auf dem Spiel, sondern es wird der Crown Jewel Champion ausgefochten. Also die Besten der Besten treffen aufeinander und damit einmal im Jahr der Beste gekürt. Und dann hat er den Belt eben hier enthüllt. ich sag mal, der Million-Dollar-Man wäre stolz über dieses ganze Ding. Kai, erstmal, was sagst du zu dieser Ankündigung? Dieses, ja, ist ja kein Mini-Turnier, es ist ja quasi einfach nur ein Special-Match quasi oder Special-Event, den wir dann da haben.
Das ist richtig dumm und Quatsch. Also, so, ja, natürlich, ey, Saudi-Money, okay, klar, nimm halt mit, die werden das gefordert haben, höchstwahrscheinlich, wir wollen irgendwas hier haben. Aber es ist doof, weil jetzt kämpfen halt Gunther und Cody gegeneinander. Letztendlich, so, was passiert? Entweder es gibt irgendwie einen Eingriff, ne? Also jetzt, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz weiterspielen, so nach dem Motto, keine Ahnung, Gunther wird jetzt, was weiß ich, von Goldberg oder seinem Sohn abgelenkt, ne?
Oh Gott, ja.
Dann ist halt Cody der den Sieg abstaubt gegen Gunther als super, hyper, mega Babyface, was gar keinen Sinn macht. Oder einer von beiden verliert. Auch super geil, weil dann weißt du, ja, der und der ist der schwächere Champion. Auch super dumm. Also, das ist halt wieder so eine Rücken-zur-Wand-Situation, die du halt machst, weil Kohle und hoffst einfach, dass wir sie danach unter den Teppich kehren können und komm, das machen wir jetzt hier irgendwie, aber lass mal alle vergessen, was dann da passiert ist. Und das ist halt super nervig. Du hast ja auch gemerkt, so, die Leute haben geboot, das ist eine doofe Idee, ne? Denn auch danach das mit Gunther und Goldberg, ja, prinzipiell ist das halt witzig, dass er sagt, ich hab doch gesagt, du bist mein Favorite Wrestler. Ja, nee. Stimmt nicht, ne? So, ey, komplett cool, gönne ich auch dem Gunther. Aber auch da, so, ey, kann Goldberg einfach nicht da sein und weggehen? Weil auch, vielleicht ist das sogar cool, dann sagt ein Gunther, Mann, ich wollte mal gegen Goldberg wresteln. Ja, aber es ist auch wichtig, was meine Meinung ist. Ganz, ganz wichtig im WWE-Kosmos. Und meine Meinung ist halt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Goldberg. Und ich glaube, das geht halt ganz vielen Leuten so.
Ja.
Mann, wir haben dann so, ja, komm, du hast auch, so, weißt du, wrestle doch wieder so gegen Leute wie Dolph Ziggler irgendwo. Beim SummerSlam ist doch schön und gut. Mach gegen Finn Balor, mach dein Spear, Junge, geil. Aber geh mal nicht in Main-Event-Spot, Vicky, es ist doch immer nervig, so. Dann entthronst du wieder irgendwie den Fiend oder sowas, oder dann entthronst du irgendwie Gunther.
Na, also, come on, nee, bitte nicht.
Also, aber du weißt halt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ne?
Ja. Das ist halt wirklich für den Arsch. So, diese Match-Idee ist Quatsch. Champion gegen Champion ist Quatsch. Der Belt ist Quatsch. Also, Braun Strowman hat auch seinen tollen Belt und Trophäe und keine Ahnung was gewonnen, weil er mal irgendwie einen Rumble gewonnen hat. Soll er den auch verteidigen?
The greatest Royal Rumble ever.
Ja. Also, das ist halt wirklich.
Das ist die goldene Ananas aus Saudi-Arabien. Mal machen wir uns jetzt nichts vor. Ne? Das ist eine Kompromissgeschichte wieder, wie du schon gesagt hast. Das ist eine politische Geschichte.
Die halt aber dein Produkt halt auch noch schwächt. Weil
ja, natürlich.
Dieser Braun Strowman-Titel, der ist ja egal. Ne? Nur jetzt ist halt, ja, es müssen jetzt unsere zwei Champs gegeneinander antreten. Und es wird einer blöd aussehen.
Ja, also ich meine, natürlich würde am besten noch die Geschichte, die hier zu einem Gunther passen. Ich hoffe nicht, dass man da Goldberg in irgendeiner Form mit einbindet. Andererseits, es ist Saudi-Season. Es ist nicht unmöglich, dass wir wieder mal so ein Twilight-Zone-Ding hier bekommen. Halte ich überhaupt nicht für unmöglich. Und du hast, wie du schon richtig gesagt hast, du hast gemerkt, auch als es hieß, Crown Jewel, bla bla, ne, da ist das. Da war die Crowd sehr verhalten, und obwohl die eigentlich sehr gut aufgelegt ist. Aber es ist nicht so, dass man das hier blind fressen würde. Ich finde das auch keine gute Idee. Man merkt, das ist nicht aus dem natürlichen Kanon entstanden, sondern es ist aus einer politischen Entscheidung, aus einer wirtschaftlichen Entscheidung heraus entstanden. Ich brauche das auch nicht. Ist natürlich dann total simpel und einfach, dann jedes Jahr quasi, ja, wir wissen ja, Crown Jewel, da wrestlen die beiden Champions gegeneinander. Bumm, zack, lass die beiden gegeneinander catchen, machst du noch, wie du schon angedeutet hast, so ein bisschen Storyline mit rein und gut ist.
Also, ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, das hatten wir ja bei Survivor Series auch, bei diesem Battle of Brand Supremacy oder sowas, ne? Mein Problem ist auch eher, das war halt auch so eine Zeit, da war sowieso alles egal, weißt du? Also, da war dann Brock Lesnar die ganze Zeit Champion. Ja, da macht er halt eben Daniel Bryan oder AJ Styles platt. Also, das hat man ja alles nur noch so hingenommen, ne? Aber wir sind jetzt ja aktuell in einer besseren Zeit, wo sowas halt schon schade, weil wir zwei gute etablierte Champions haben und jetzt nicht mehr diese Brock Lesnar squasht einfach jeden, wie er Bock hat. Also, so, es ist halt alles so viel besser geworden, und jetzt ist natürlich, weil Geld.
Ja.
Ne? Das ist mein Problem.
Ja, und dann müssen wir noch ganz kurz hier über den Herrn Goldberg sprechen. Du hast schon angesprochen, hier Gunther hat ja erstmal so die Antrittsrede gehalten. Der freut sich logischerweise darauf, dass er hier um die Crown Jewel Championship antreten könnte, auch wenn er natürlich am Montag noch Sami Zayn hier auf dem Weg hat, weil er selbst eine zukünftige Legende ist, hat dann auch mal so nochmal die Legenden hier um den Ring angesprochen, da natürlich dann Goldberg, wie du schon angesprochen hast, und hat dann eben gesagt, ja, du bist natürlich nicht mein Held, ne? Du bist eigentlich nur ein One-Trick-Pony, und hat dann auch zu ihm noch gesagt, ja, nee, ich mach nur Spaß, ne? Das ist aber gerade an deinen Sohn. Ich hoffe, Bill Goldberg ist ein besserer Vater, als er jemals ein Pro-Wrestler gewesen ist. Und dann ist Goldberg hier eben in den Ring gekommen und dann waren sehr viele erstmal nach draußen und dann gab es eben sehr viele Securities. Gunther hat sowas gerufen, so, ich habe 3 Minuten für dich Zeit oder ja, so.
Fand ich witzig.
Genau, und ja, am Ende gab es dann eben noch die Attacke von Sami Zayn, das ist vielleicht auch noch das Wichtigere. Und als dann der Nebel sich gelichtet hat, hier der Schlachtnebel quasi, als Sami und Gunther weg gewesen sind, hat dann im Ring Triple H noch den Arm von Goldberg gehoben und Goldberg hat dann auch nochmal in die Kamera gerufen, your next boy. Uiuiui, da ist so vieles falsch. Also allein schon your next boy finde ich super problematisch, weil du sprichst da, es ist ja die Andeutung in Richtung Gunther. Das ist ja eigentlich eine Champion. Den Boy zu nennen, ist natürlich das Allerletzte. Geht natürlich überhaupt nicht. Aber auch auf die Idee zu kommen, jetzt nochmal 2024 Goldberg hier in so eine Geschichte mit reinzubringen, eventuell sogar noch in einer aktiveren Rolle, weil das hat sich ja angedeutet. Mal gucken, ob wir das bekommen. Mhm. Das fände ich eine absolute Katastrophe und ein absolutes Downgrade für das aktuelle WWE-Produkt, was stimmig wirkt und in Verbindung mit diesem Belt, den wir jetzt hier haben, ja, da geht mir schon ein bisschen die Galle hoch, muss ich sagen. Kann ich nicht anders sagen. Ich fand das ganz grauenvoll.
Ja, ich auch. Also, und du weißt ja doch einfach, da wird es dann auch wieder darum sein, was natürlich auch zu einem gewissen Punkt legitim ist, weil das ist halt auch alles wirtschaftlich, ne? Aber so, das Produkt ist so viel besser geworden, aber ist die Chance halt da, dann das Cash zu machen und wir reden halt nicht hier von so ein bisschen, sondern dann nimmt man das auch mit und kackt wieder so ein bisschen aufs eigene Produkt, ne? Was halt auch Wunschdenken für uns natürlich ist, zu sagen so, nee, mach genau so, ne?
Ja.
Aber es ist halt irgendwie schade, weil das ist so ein bisschen der Bruch mit dem, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten, was wir so gemocht haben, Konsequenz. Also, hey, letztendlich, vielleicht läuft es dann einfach so ab, Goldberg ist dann irgendwie da drin. Von mir aus hat er ein Match gegen Walter oder Gunther und dann gewinnt Gunther das Ding und dann sagt man, ja, okay, so komm mal einen Haken dran, Gunther hat jetzt Goldberg besiegt, nehmen wir noch irgendwie mit, ne? Ist doch so kurz Schrecken gehabt, aber lief dann ganz gut.
Ja.
Und dann kannst du sagen, okay, macht weitere Kerbe in den Belt rein und sagt, Goldberg habe ich auch noch irgendwie aus dem Leben gechoppt. Ja, aber ich will halt auch gar nicht, dass es in diese Möglichkeit kommt, dass Goldberg für dein Titelmatch hat in 2024 oder 25.
Eben, das ist halt das Problem. Und ich finde dieses, ja gut, dann hat er halt eben sein Match noch bekommen und ja, und gut ist, ne, der Schrecken ist vorbei. Finde ich halt eben auch schwierig, weil wir das in der Vergangenheit schon so oft gehabt haben. Ne? Also deswegen, 2024 gehört Goldberg nicht mehr in WWE-Ring und erst recht nicht in Verbindung mit einem Champion. Meine Meinung. Und wie gesagt, das ist wieder so wie vor 4 Jahren, wo wir auch gekotzt haben darüber.
Ja.
Fand ich ganz grauenvoll, alles.
Besonders, weil ich in der Preview meinte, ja, Punk kann ja einfach verlieren und dann Drew McIntyre und dann Gunther herausfordern. Du so, nee, das ist ja Quatsch. Und ich noch gesagt habe, so, ich komme auch so viele Jahre Part-Timer. Mhm. Und jetzt sehen wir, was passiert. Dass irgendein Part-Timer kommen kann und sagt, ich fordere den Champ heraus. Und dann, ja, okay.
Dann hol lieber Brock Lesnar zurück. Also, ne, aber natürlich, da ist man aufgrund von anderen Dingen, gerade wegen Anschuldigungen natürlich hier in dem ganzen McMahon-Skandal, ein bisschen verhaftet. Auch schwierig. Oder lass einfach alle weg. Mach halt einfach mit den Leuten, die du hast, was Schönes. Ist doch viel besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sich die Saudis auch gewünscht, wir wollen Goldberg irgendwie haben. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall ganz furchtbar. Die Idee mit der goldenen Ananas dafür Saudi-Arabien finde ich furchtbar. Ja. Es fühlt sich halt an, wie wir haben sehr oft über die Verbindung mit Saudi-Arabien gesprochen. Jetzt zuletzt haben wir so ein bisschen, naja, es ist halt so, und da müssen wir halt durch. Aber das ist jetzt wieder so ein Ding, wo sich das massiv auf das Produkt auswirkt. Und das finde ich so kotzen, sage ich ganz ehrlich. So,
ja.
Wort zum Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen nochmal Legenden am Ring, DDP, Scott Steiner, Mickey James zum Beispiel. Es geht nochmal in die VIP-Section. Und apropos wie vor 4 Jahren. Mann, du, es werden mal wieder Stinky-Gags gemacht, du, oder?
Endlich wieder Stinke-Gags, weil die war doch im Mülleimer und die riecht immer noch. Und die sind stinky und die smellt ein bisschen. Aber Piper Niven kann da bleiben und ein bisschen abweiben. Yeah, Leute.
Das wissen wir vielleicht Bianca doch wieder zurück und wissen es noch nicht.
Ja, es kann wirklich sein.
So fühlt sich halt, also jetzt gerade in dieser Kompaktheit von diesen 2 Segmenten hintereinander, fühlt sich so an, als ob Vince McMahon nochmal vielleicht hat er Geburtstag gehabt und Triple H hat gesagt, ey, du hast einen Wunsch, das ist 2 Wünsche frei.
Guck nochmal 2 Segmente.
Genau. Ah, Hunter, bring Triple H, bring Goldberg zurück. Ah, und mach irgendwas mit Gestank. Mach dich über die Chelsea Green lustig.
Ja.
Ah, Alter. Nee, da könnte das. Und da macht es auch keinen Spaß mehr, bin ich ganz ehrlich. Dann ist es halt Kacke.
Ja.
So, weiter geht's. Mal wieder was Lustigeres. WWE Women's World Championship on the line. Rhea Ripley trifft auf Liv Morgan. Liv Morgan natürlich mit Dominic Mysterio. Die beiden hier erstmal mit einem längeren Intro. Die haben eine kleine Tour durch Atlanta gemacht hier mit ihrem Lowrider. Also, wir haben mal so ein bisschen gesagt, funktionieren die beiden zusammen irgendwie als Couple, Liv und Dom? Ich finde, die beiden funktionieren hervorragend zusammen, oder?
Ich mochte den Entrance auch, weil ich habe dann gesehen, die kommen im Lowrider rein, habe gedacht, jetzt komm, mach noch die Lowrider-Moves, lass noch das Auto nochmal hoch und runter und so. Und als sie es gemacht haben, da hatten sie mich. Ich bin ganz einfach zu begeistern. Und ja, du hast halt immer noch die beiden recht gut, weil die kannst du dann halt zusammen hassen. Also ich bleib auch weiterhin dabei, das lebt auch immer noch sehr, sehr krass von Dominic Mysterio. Ne? Also der Liv profitiert auch da sehr von Dominic Mysterio.
Klar.
Aber ich fand's spaßig, guter Entrance. Was ich mich dann gefragt habe, ist, warum hat Rhea Ripley gebrandetes Klopapier?
Das war Dominic Mysterio Toilettenpapier, oder?
Okay, warum hat Rhea Ripley generell gebrandetes Klopapier von WWE-Wrestlern?
Das haben sie ja im Kommentar gesagt, das kannst du tatsächlich anscheinend im Shop kaufen. Ich habe mich gefragt, warum hat Headlock noch kein Toilettenpapier?
Das ist eine gute Frage.
Wollt ihr
Headlock? Bessere Frage.
Ja, wir haben schon Jogginghosen, wollt ihr auch noch Toilettenpapier? So. Warum nicht? Ja, also, und natürlich wurde dann dieses Toilettenpapier in dem Shark Cage hinterlegt quasi und dann wurde so nach dem Motto, damit er seine Tränen trocknen kann oder wenn er sich einscheißt, ich weiß es nicht. Sehr viel Fäkalhumor hier auf jeden Fall. Und dann wurde auch nochmal aufgeführt, ja, und der Dominic Mysterio, der hat auch noch Höhenangst, Kai. Also, er hat alles, er hat Klaustrophobie, der hat Höhenangst und noch irgendwie Verlassensängste auch wahrscheinlich. Also, das ist ein ganz armer Tropf, ne? Deswegen muss er ins Shark Cage wie immer.
Blöd. Kommt manchmal alles zusammen.
Ja. Ansonsten, anfangs Rhea Ripley sehr dominant, kloppt hier quasi und wirft Liv Morgan vom Pillar to Post, wie man so schön sagt, geht dann irgendwann raus und als sie wieder reinkommt, fängt Liv sie dann mit einem Dragon Screw ab und dann wird hier das Knie so ein bisschen bearbeitet. Diese alte Knieverletzung, die vor 4 Wochen aufgebrochen worden ist bei der Attacke, spielt dann hier nochmal eine Rolle und sorgt so ein bisschen für Chancengleichheit hier im Match. Aber du hast auch hier gemerkt, Kai, dass Leute eigentlich darauf warten, dass irgendwas mit Dominic Mysterio passiert, oder?
Ja, das war halt auch so ein bisschen das Problem. Also du merkst trotzdem immer noch, eine Rhea zieht wirklich auch krass. Ne? Also das ist halt wirklich sehr, sehr großes Star-Appeal. Und ja, dass du vom Körperteil her halt die gleiche Geschichte, also nein, vom Körperteil her anders, aber dann die gleiche Geschichte wie beim SummerSlam auch. Da war es dann eben der Arm, hier war es dann das Knie so ein bisschen als Ziel. Ich finde, du hast aber auch gemerkt, die haben sich auch gute Gedanken gemacht. Also klar, es kam auch diese Standardaktion, dann Liv Morgan, die den Sunset Flip Powerbomb zeigt, aber diese dann sogar draußen in die Absperrung, das fand ich ganz cool. Dann diesen einen Rhea Conter aus dem Oblivion, wo sie diesen, keine Ahnung, Handstand macht, um auf den Füßen zu landen. Verstehe ich aber nicht, wie sowas funktioniert.
Ja.
Also, ne? dann Sachen, natürlich, Liv Morgan ist jetzt ja auch viel mit Dominic Mysterio unterwegs. Da zeigt man dann ab jetzt auch die Tres Amigos oder versucht sie zu zeigen. Das mag ich. Rhea natürlich entsprechend viel mit Damian Priest unterwegs, zeigt den Razor's Edge. Also, das sind alles so kleine Sachen. Das finde ich ganz cool. Das ist ja auch das, was ich bei Punk gegen Drew gemocht habe, dass du merkst, da wurde sich halt auch Gedanken gemacht, ich zeige eine Aktion, aber welche Aktion kann ich zeigen und warum zeige ich die Aktion und passt die in unsere Fehde hier rein? Und das hast du hier gemerkt. Das war ja auch so wie bei dem Frog Splash und dann Rhea zeigt für 2. Also das mochte ich. Und kurz vor dem Frog Splash ging ja auch die Käfigtür auf erstmal. Also
ja.
Nur Dom war dann eben noch in der Luft, ne? Aber die Tür war schon mal offen. Mit seinen Knast-Skills hat er die dann bestimmt geknackt, haben sie ja auch gesagt.
Und man hat es nicht gesehen, vor allem.
Ja.
Hast du es gesehen?
Nee, weil er ein Zauberer ist.
Ein Festungskünstler.
Genau.
Okay. Vielleicht hat er es auch bei Rhea Ripley gelernt. Übrigens, einer meiner Lieblingskommentare war von, ich glaube, es war von Corey Graves, der gemeint hat so, naja, wahrscheinlich Rhea Ripley sehnt sich vielleicht auch nach Liebe. Vielleicht braucht sie einfach nur ja einen großen, muskelbepackten Typen. Vielleicht auch in Australien oder so. Ja. Muss ich ein bisschen lachen, weil natürlich Buddy Matthews ist ja natürlich der Lebensgefährte von
der Rhea Mann. Ripley.
Der Mann, Entschuldigung.
Ja, ist auch verheiratet, haben wir sogar geheiratet.
Ich bin echt schlecht, was so Beziehungsstatusse angeht bei Wrestlern.
Ich nicht.
Ja, ich weiß, ihr seid ja die Gossip-Fraktion. Ja. Ihr merkt euch sowas. Ja, genau, dann war auf jeden Fall der Käfigtür war auf, aber Rhea bleibt dann erstmal noch relativ dominant. Es gibt auch den Prison Lock. Liv Morgan flüchtet dann, wird aber dann quasi unter dem Käfig von einer Seite zur anderen geschlagen. Es gibt den Riptide hier in den Gang. Und dann, für mich ein super geiler What-the-fuck-Moment, als Dom dann, du siehst schon, er will irgendwie helfen, aber er weiß nicht genau, was er tun soll. Und dann beugt er sich halt immer weiter vor und fällt auf einmal kopfüber aus diesem Ding raus, aus dem Käfig raus, aus luftiger Höhe. Ich weiß nicht, wie hoch der hing. 4-5 Meter vielleicht, so um den Dreh. Und fällt da raus und dann siehst du halt eben, dass an einem Bein ist quasi so eine Art Kette, wo er dann festgemacht ist und dann baumelt er immer an einem Bein da raus. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Kai, aber mir ist da wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil das so gut verkauft gewesen ist, dass ich wirklich für eine Sekunde gedacht habe, so, ach du Scheiße, der hat irgendwie einen Fehler gemacht und der fällt jetzt da raus.
Ja, also ich habe auch nur, in meinen Kommentaren steht auch Dom Eier aus Stahl. Also weil wirklich, ne, also, du weißt ja als Dominic Mysterio, was passieren soll. Ne? Aber das weißt du halt auch bei vielen Sachen, so wie, keine Ahnung, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, so, ne? Und auch da, so, der fällt ja Kopf voran.
Ja.
Und das ist so dieses, ja, das Ding muss schon funktionieren jetzt. Sonst ist ganz schlecht, wenn das nicht funktioniert. Und dann da diesen Drop so zu nehmen und da dann auch noch zu hängen für mehrere Minuten kopfüber in dieser Höhe dann auch. Also ich habe da größten Respekt vor, das war wirklich krass gemacht. Und ich dachte auch, als er dann fällt, so, ach du meine Güte, ne? Du hast zwar schon irgendwie gesehen, er lehnt sich da jetzt so raus und irgendwas wird jetzt passieren, aber wie man das dann macht, und dass er ist dann ja so dieses Kopf vorangefallen,
ja,
weil ich irgendwie dachte, weiß ich, vielleicht er springt auf Rhea oder sowas, ne, oder nimmt da irgendwie so einen Bump oder fällt auf Rhea, aber die war ja nicht genug in der Nähe, also ja, mir ist da auch das Herz kurz stehen geblieben.
Okay. Dann geht's uns ja beiden gleich. Ja, auf jeden Fall Liv Morgan natürlich ausgenockt von den Aktionen und Dom hängt dann eben und dann schleppt sie quasi Liv Morgan zurück in den Ring und sagt dann zum Referee, du, ich hab noch so ein bisschen Business hier zu klären, kann ich mal eine Minute Auszeit haben? Und der Ref sagt halt, ja klar, wieso nicht?
Mach, ne?
Mach halt. Und dann holt sich Rhea hier den Kendo-Stick und dann gibt's, ich hab nur Pinata geschrieben einfach. Oder?
Ich hab, bei mir steht auch Dom Pinata in meinen Notizen. Also, weil sie hat ja irgendwie gesagt, so, ja, hier irgendwie Happy Birthday oder sowas. Und also, ja, das war ja auch ganz klar die Anspielung. Bis dahin alles echt launig. Und danach war ich so ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Ja, da wird die Erklärung hoffentlich dann bei Raw geben, weil dann kam Raquel Rodriguez raus und attackierte Rhea Ripley. Raquel ja auch die alte Tag-Team-Partnerin von Liv Morgan. Ja, und hat die dann eben abgefertigt hier mit ihrer Powerbomb-Variation und dann war das ganze Ding gelaufen. Die Q-Sieg für Rhea Ripley, der Belt bleibt aber bei Liv Morgan. Fühlte sich so ein bisschen antiklimatisch irgendwie am Ende an. Natürlich passt es zu den Sneaky Heels Liv Morgan und Dominic Mysterio, aber wirkte schon ein bisschen merkwürdig. Also man hat sie auch so ein bisschen aus der Blick von Dom in Richtung Raquel war auch so ein bisschen überrascht. Ich fand diese Attacke halt nicht ganz so beeindruckend. Wie ging's dir da?
Nee, ich fand die Attacke nicht so beeindruckend. Ich war dann auch verwundert, also weil, war das auch so geplant, dass dann Rhea per DQ gewinnt? Weil sie zeigt dann ja ihre Powerbomb und packt dann noch Liv auf Rhea drauf. Und man so denkt so, ja, aber Cover kommt jetzt ja nicht, weil die Glocke hat schon geläutet. Also, ich fand's alles wirklich komisch.
Ja, also ganz ein bisschen merkwürdig und mal schauen, wie das weitergeht. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das Match hat mich eigentlich sehr gut unterhalten, aber das Ende jetzt wirkte auch ein bisschen unkoordiniert. Ich habe auch mich gefragt, ob das so geplant gewesen ist, aber ja, vielleicht werden da die nächsten Tage ein bisschen Aufschluss drüber geben, was da so geplant war oder was nicht. Fest steht, Liv Morgan behält erstmal die Titel und wir gehen weiter in Richtung Main Event und da heißt es ja dann Bloodline, also Solo Sikoa und Jacob Fatu, die bekommen keinen Special Entrance, die treffen aber auf Roman Reigns und Cody Rhodes und die bekommen hier jede Menge Unterstützung bei ihren Entrances. Auffällig finde ich, dass Cody als Champion als erstes rauskommt hier im Team.
Ja.
Dafür hat der die Blaskapelle dabei, nämlich die...
Übrigens, ach, ich wollte noch fragen, gibt's da irgendwelche Infos, für wen diese Coming Soon Vignetten sind oder die da noch gezeigt wurden?
Ich weiß nicht, nee. Bis jetzt habe ich noch nichts davon mitbekommen.
Okay, also weil das war ja noch vor Crown Jewel, das war ja einfach irgendwas, wurde gezeigt und dann stand da Coming Soon.
Ah. We will see.
Okay. Ja, okay.
Ja, und dann, genau, wir haben die Basskapelle auf der einen Seite bei Cody Rhodes, haben wir die University of Arkansas Marching Band, das sind die heißen Pine Bluff Band und die sind offensichtlich viral gegangen, dafür, dass sie das schon mal Cody's Team gespielt haben, bei einem Footballspiel, glaube ich. Und ja gut, Roman Reigns hat dann auch gleich ein ganzes Orchester mit dabei. Ja, ich fand's ein bisschen, also, wer sah für dich größer aus hier?
also ich habe auch so ein bisschen ein Problem, weil wir haben halt diese Marching-Band-Kultur hier nicht, ne? Ich finde, das klang auch nicht geil, meiner Meinung nach. Da war ich jetzt irgendwie kein Fan von dem Cody Entrance, dann doch lieber normal und selbst mitsingen. Und man muss schon sagen, Roman wirkt hier größer, meiner Meinung nach. Also, weil Cody, klar, ist zwar auch der Champ, aber Cody wirkte hier doch eher wie Beiwerk.
Ich habe gerade auch ein Brett vom Kopf gehabt. Ist es diese Coming Soon-Geschichte, war das dieselbe Geschichte wie bei SmackDown? Ja. Diese Vignette mit der Stadt und so?
Ja, mit dieser Stadt, mit dem Auto oder sowas
da. Genau, nee. Das Motor City Machine Guns. Ich habe gerade auf dem Schlauch gestanden. Ich hatte die Promo von NXT. Ich hatte Delta noch im Kopf. Aber okay. Da wird gemunkelt, dass es die Motor City Machine Guns sind.
Na, okay, macht Sinn.
Ja. Manchmal zu viel Wrestling im Kopf und manchmal weiß man gar nicht genau, was man antworten soll.
Okay, ja. Aber auf jeden Fall trotzdem, also, um zurückzukommen, ja. Also ich fand schon, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich fand schon, Roman wirkte größer und Cody wirkte eher so ein bisschen wie Beiwerk.
Ja, so ging es mir nämlich auch. Auch allein dadurch, dass Cody als erstes rausgekommen ist. Das hat mich auch gestört. Champion kommt zuletzt raus. So gehört sich das. Ja, und dann sind wir hier im Match. Roman übrigens super in Shape, oder?
Unnormal in Shape. Also richtig mal das Sixpack rausgemeißelt, der Bruder.
Also ich habe auch gedacht, ui, okay. Der hat aber die letzten Wochen viel trainiert und sehr gesund gegessen, auf jeden Fall.
Ja.
Maschine, kann man nicht anders sagen. Ja, und das Match an sich ging natürlich auch sehr, sehr lang, muss man hier mal wieder sagen. Also weit über 20 Minuten. Und es war eigentlich ein typisches Bloodline-Match, lieber Kai. Oder gerade auch, weil wir im Vorfeld schon drüber diskutiert haben, was danach passieren könnte. Ja. Und so hat man das Match hier auch aufgebaut. Es war ein relativ klassisches Tag-Match mit zwei Isolationsphasen. Erstmal Roman, dann eine längere mit Cody. Unterfüttert natürlich mit den Fragen, wie halten denn Roman Reigns und Cody Rhodes zusammen? Funktioniert das? Können die als Einheit funktionieren? Und natürlich auch, wie ist denn das jetzt mit einem Solo Sikoa und einem Jacob Fatu? Wie schlägt sich Jacob Fatu quasi in diesem Umfeld? Aber es war schon so ein bisschen Standard auch erstmal so die erste Viertelstunde, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also auch bei dem Match hier, das ging jetzt irgendwie um die 25 Minuten. Du hättest da auch ohne Probleme, keine Ahnung, also 5 Minuten mindestens cutten können, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen mein Problem damit, weil natürlich waren wir auch gespannt, okay, wie treffen jetzt hier Roman und Jacob Fatu aufeinander? Das haben wir dann ja auch gesehen und ich fand auch hier, muss man ganz klar sagen, Jacob Fatu sah gut aus. Jacob Fatu sah auch weiterhin aus wie ein Biest. Und dann hat man jetzt auch, also ich springe jetzt sehr, man muss auch sagen, in dem Match ist auch vieles gar nicht so wichtig. Also du hast ja immer Spots, aber man hat dann auch gemerkt, dass man auch Jacob Fatu mit dieser großen Aktion am Ende, wo dann Cody diesen Dive vom Top Rope durch den Tisch, durchs Kommentatorenpult zeigt, dass man auch sagt, okay, so Jacob Fatu, den nimmst du nicht mal eben so aus dem Match, sondern den musst du mit einer dicken Aktion aus dem Match nehmen. Das fand ich dann auch wiederum ganz gut. Und auch hier ist es ja eigentlich, wie bei vielen Bloodline-Matches, muss man sagen, man hat ja auch so ein bisschen einfach darauf gewartet, okay, wann kommt der Eingriff, wann kommt das Overbooking?
Ja.
Und das haben wir dann auch irgendwann bekommen. Das hätte aber auch ganz klar früher kommen können.
Ja, also was ich ganz gern mochte, war die Art und Weise, wie sich die Beziehung von Cody und Roman Reigns so über die Zeit verändert hat. Weil du hast am Anfang schon gemerkt, dass eigentlich Roman Reigns, der ist jetzt emotional nicht so im Match dabei. Ne? Der will zwar die Bloodline hier vor die Flinte bekommen, aber der ist jetzt nicht so auf Du und Du mit Cody, ne? Da war auch so, als Cody dann in der zweiten Phase des Matches so bearbeitet worden ist, und der ist ja wirklich lange bearbeitet worden, muss man hier sagen.
Ja, ne? Das war auch so ein bisschen das Problem, dieses klassische, ja, Cody muss jetzt eben leiden, kann er ja auch als Champ und Roman kann den Hot Tag machen, aber manchmal sind auch Isolationsphasen anstrengend.
Ja, aber da gab's ja dann auch den Moment, wo dann ging's ja dann raus und Cody hat ja dann Jacob Fatu hier rausgeschickt und dann sollte es quasi einen Hot-Tag geben, aber Fatu zieht dann im letzten Moment Roman Reigns hier eben noch vom Apron und haut den da auf die Treppe. Und da merkst du halt so, jetzt dann brodelt's halt in Roman. Dann ist er halt auch irgendwie ein bisschen genervt und dann ist er wütend. Und dann ist er auch dabei, dass er dann auch wirklich rein will. Weil vorher war es halt eher so, na komm, tag mich mal ein, Junge, um das mal so in die Goldberg-Jargon mal hier beizubleiben. Tag mich mal ein, ich mach das schon. Dann war er halt so, nee, komm, jetzt lass mich mal rein, ich will dir jetzt ein paar auf die Schnauze hauen. So.
Ja.
Um Kai-Jargon zu bleiben. Und dann haben wir ja auch die großen Aktionen dann eben auch hier gesehen, ne? Auch dann diese Swanton, die da daneben ging. Aber da kommt eben Roman rein und räumt dann halt eben erstmal auf. Ich habe mich gerade gefragt, wann haben wir das letzte Mal ein Crucifix von Roman Reigns gesehen?
Ich habe mich auch gewundert, das war ganz, ganz komisch.
Fand ich ein bisschen witzig. Was ich aber dann wiederum sehr mochte, ist, wie man quasi dieses Comeback, was Roman dann nach dem Hot Tag gehabt hat, unterbrochen hat, indem hier Solo Sikoa und Jacob Fatu wirklich wie eine, fast wie die Usos zusammengearbeitet haben. Erstmal ein Superkick von Solo, dann gab es sogar einen doppelten Superkick von beiden, also von Solo und Jacob Fatu, ja. Dann diesen Springboard Moonsault auf Roman und dann nochmal den Big Splash von Solo Sikoa obendrauf, wo dann auch Cody den Save hier für Roman machen muss.
Ja.
Das hat für mich gut funktioniert. Und ab da war es dann irgendwie so, okay, jetzt sind wir hier im Vollgas-Modus. Wir haben das Hottech geschafft. Wir haben diese Isolationsphasen, diese zwei haben wir überstanden. Die Spannung ist da. Jetzt geben wir Vollgas. Und dann haben wir ja auch diesen Moment gehabt, den du gerade eben schon angesprochen hast, wo dann Cody und Jacob Fatu sich draußen prügeln. Und wenn wir gerade angesprochen haben, dass hier Jacob Fatu ja auch ein bisschen geschützt wird, hier war das absolut merkbar und spürbar, weil er Cody dem alles entgegengeworfen hat, was er hatte, und immer gedacht so, ey, Alter, jetzt bleib doch mal unten, verdammt nochmal, ne? Und, ja. Und, weißt du, der wird dann da in die Timekeepers Area gecrashed und steht direkt wieder auf, aber dann fliegen Stühle durch die Gegend und keine Ahnung was. Und dann kassiert er die Crossroads draußen und dann steht trotzdem wieder auf. Und dann muss es eben nochmal die Superkicks geben, dann muss Jacob Fatu hier aufs Pult. Und dann muss eben diese waghalsige Aktion vom Ringpfosten von Cody her, damit, also er hat sich hier geopfert im Endeffekt, oder?
Um
hier dieses Match zu gewinnen. Und fand ich dann auch ganz nett, dass er noch so hier diesen Salut in Richtung Roman Reigns gegeben hat. So, ey, ich bin jetzt mal weg, ne?
Ich bin jetzt mal raus, du machst das jetzt, ne?
Genau. Aber
jetzt ist hier 1-1 oder 1-3. Also, du suchst dir aus. Das fand ich auch ganz, ganz gut. Und du hast eigentlich schon direkt diesen Ton in der ersten Aktion gemerkt, wo Cody nach, keine Ahnung, 10 Sekunden den Disaster-Kick zeigt und der an den Jacob Fatu quasi nur abprallt.
Ja.
Also da wusstest du ja schon, in welche Richtung es geht, meiner Meinung nach. Und weil du auch gefragt hast, wie ist es mit Cody und Roman? Ich finde auch die Rollenverteilung, beziehungsweise wenn du sagst, wer hat sich größer angefühlt im Bloodline-Team? Das ist gar keine Frage, oder?
Also nee.
Das war halt auch, also ganz, 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 ganz klar Jacob Fatu. Nur das Problem ist ja auch häufiger mal so ein Streitpunkt, Anführungsstrichen, zwischen uns, dass man sagt, ja, am Ende wird es dann eben gut, aber es kann ja am Ende nur gut werden, wenn man dann eben auch diese Phasen davor hat, weil du kannst diese Vollgas geben. Ich finde aber, das Argument zählt hier in diesem Match eben nicht, weil du hättest das auch erreichen können mit kürzeren Isolationsphasen, mit einer Isolationsphase vielleicht. Also du hättest es nicht mit zwei so Phasen machen müssen, meiner Meinung nach, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Das Problem ist eben, dass diese Bloodline-Matches inzwischen nach sehr ähnlichen Mustern ablaufen, ne? Also wir haben so ähnliche Tag-Team-Matches haben wir auch schon gesehen.
Und ja.
Wir haben natürlich die Hochphase natürlich gehabt mit den Usos damals gegen Roman Reigns und Solo Sikoa. Das war wahrscheinlich so die Spitze, die wir gehabt haben. Aber ansonsten läuft das natürlich immer nach einem ähnlichen Muster ab. Und dann auch, dass natürlich jetzt hier auch die Eingriffe kommen müssen, ne? Dass dann die Tongans noch mit dazukommen, ne? Tama Tonga und Tangaloa, dann eingreifen. Und dann gibt's eben den Spear von Solo für die zwei. Aber das Problem ist eben, auch im Matchverlauf gab's eigentlich keinen Grund daran zu glauben, dass hier ein Solo Sikoa einen Roman Reigns wegstecken könnte. Das war so mein Problem. Also, wenn überhaupt hier jemand das Match entscheiden konnte, wäre es ein Jacob Fatu gewesen. Aber ein Solo hat hier in dem Kampf gar nicht die Ausrufezeichen gesetzt, in meinen Augen, um in dieser Position zu sein.
Nee, null. Also das geht mir halt auch so. Und deswegen hätte ich mir auch bei dem Match so ein bisschen gewünscht, dass es da so ein bisschen zackiger erzählt wird, weil wir wollten ja auch am Ende wissen, was passiert, wer greift ein, ne? Und auf einmal hatten wir dann gesehen, beim Kommentatorenpult, da steht ja noch einer.
Ja.
Den haben wir ja gar nicht gesehen. Wer ist denn das?
Der Kapuzenmann.
Der Kapuzenmann, der aber auch ein Bandana vor sich hat. Und dann auf einmal sehen wir, ach guck mal, es ist Jimmy Uso, der einen schönen Pop bekommen hat. Hat mich gefreut.
Ja, und der verteilt dann auch Superkicks hier gegen die Tag Team Champions und räumt da quasi auf. Und Solo Sikoa ist so geschockt, dass er den Spear kassiert und Roman Reigns kann dann hier eigentlich relativ einfach den Sieg einfahren, muss man sagen.
Ja.
Und ja, dann gibt's natürlich die Frage, wie steht denn jetzt Jimmy Uso hier zu einem Roman Reigns? Also Jimmy Uso ist ja zuletzt aus der neuen Bloodline rausgeprügelt worden, darf man nicht vergessen. Aber Jimmy hält hier zu Roman Reigns, es gibt die Umarmung der beiden und ja, die beiden halten hier zusammen. Aber die Frage ist dann im Anschluss, wie sieht's denn jetzt hier mit Cody und Roman Reigns aus? Und das Auffällige ist ja auch da gewesen, es gab keinen Handshake zwischen den beiden, ne, zu dem Zeitpunkt hier, sondern es gab eher so diesen Blick, okay,
wir haben das jetzt hier gemacht.
Bekundung.
Ja. Weil es ja auch hieß, ey, wir arbeiten hier zusammen in dem Match, aber danach ist auch hier wieder, ne? Ja. Danach will ich dein Belt haben.
Und das hat er hier auch klar gemacht. Also die Augen gingen eindeutig Richtung Belt. Also hätte Cody auch mal sagen können, ne, hier, meine Augen sind hier oben. Hm. Und da war es dann auf jeden Fall so, dass das Ziel auf jeden Fall der Belt ist, hat er auch gesagt. Also so habe ich zumindest von Lippen gelesen. So, ne, ich werde mir das Ding wiederholen, so ungefähr. Ne. Und dann geht die, Jimmy und Roman verlassen dann ja den Ring. Und dann kommt nochmal die Bloodline und attackiert Cody. Und dann ist der Jimmy ist der Gute hier, Kai.
Ja, der sagt, die können jetzt nicht abhauen. So, guck mal, du musst doch mal, der hat dir geholfen, du musst doch auch was machen. Und Roman so, ja, weiß ich nicht. Und dann er schon fast wie Babyface vor mir her und sagt, ja, komm, dann helfen wir mir jetzt auch nochmal. Und der Jimmy Uso da, Jimmy Grille, der OTC-Bloodline. Und schubt dann, oder zieht Jacob Fatu vom Top Rope runter. Die Bloodline wird abgefertigt. Ne? Cody wird gerettet vor der Attacke. Und dann kommt er. Ja. Der Final Boss. Dann geht das Ding an. The Rock kommt raus mit seinem Spaßbelt.
Ja, also erstmal vielleicht ganz kurz, weil wir gerade schon bei Belt sind. Roman hebt ja dann den Belt von Cody auf und gibt Cody den Belt wieder.
Ja. Ne?
Und Cody steht ja da und jubelt kurz. Und in dem Moment, wo er den Belt hebt, ertönt eben die Musik von The Rock.
Ja.
Und die Halle geht apeshit. So kann man es ja sagen, oder?
Ja, das stimmt. Weil es ist halt auch The Rock, ne? Also dieses If you smell, und dann ist ja so, also da ist ja sofort Power da, ne?
Ja,
also das ist ja sofort, jetzt geht es los.
Und The Rock macht eigentlich nicht viel. Der guckt und guckt und guckt und macht einmal so und dann guckt er und guckt er und guckt er und macht dann hier einmal den, so als wenn es die Bloodline wäre, aber da macht er ja die 2 und die 3 und dann macht er hier einmal das Cutthroat-Zeichen. Der ist jetzt unter die Freibeuter gegangen, vielleicht. Wie deutest du jetzt das Verhalten von The Rocky? Ist es einfach nur das Zeichen in Richtung Cody Rhodes? Ich hatte heute Zeit, aber ich wollte nicht wrestlen. Deswegen nehme ich den Entrance und den Pop mit. Und ich zeige hier 1, 2, 3. Beim nächsten Mal gehört der Belt mir.
Ja, das ist halt die Frage. Da ist ja so die Spekulation. Was sagt das 1, 2, 3? Was soll es bedeuten? Ne? So, worum geht's? So, ich hole mir den Belt. So, du bist irgendwie fällig. Ich pin dich irgendwann. Ne? Das kann ja ganz viel bedeuten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir ihn im Wargames-Match sehen werden, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall Bloodline gegen Roman Reigns und Freunde, nenne ich es jetzt mal, kriegen in irgendeiner Art und Weise. Ist ja auch noch wirklich lange Zeit bis dahin. Also es ist ja Ende November, meine ich, ne?
Ja, 30. November.
30. November, genau. Also das sind jetzt ja noch 7, 8 Wochen, die wir noch bis dahin haben für Aufbau der Teams und je nachdem, vielleicht kommt doch da noch ein Jey Uso dazu, man weiß, also ne, da kann ja viel sein. So,
ja.
Bringt man die Band nochmal richtig back together, so, ist ein Cody dabei, ist er nicht dabei oder hält sich da ein Cody raus und dann haben wir aber noch einen Jey Uso und einen Sami Zayn, also da gibt's jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, die man gehen kann und ich glaube, das hier war auch so ein bisschen der Tease, Leute, ihr wisst, guck mal auf die Uhr, da in x Monaten ist WrestleMania, da ist noch was geplant.
Ja.
Ich glaube, dafür war es da.
Ja, und The Rock wird uns seine Pläne auch erst dann mitteilen, wenn wir dafür bereit sind und wie Triple H dann in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, der taucht auch dann auf, wenn es ihm passt, so ungefähr. Also, da hält man sich bedeckt. Aber ich glaube auch, dass es eher so Tease ist. Ich erwarte jetzt nicht, dass The Rock jetzt am kommenden Freitag schon wieder bei SmackDown auftritt, sondern ich glaube eher, dass es ein Tease in Richtung vielleicht Road to WrestleMania, Richtung Royal Rumble. Aber nur so, ich habe das so gehört, klar, weil es war der Bloodline-Finger hier da, aber ich habe es auch eher so gedeutet wie ein 1, 2, 3 und dann eben ist dein Titelregentschaft ist dann vorbei. So.
Boah, richtige Bars mit Olaf.
Was?
Ja, weil 1, 2, 3, dein Titelregentschaft ist vorbei. Das wird dir, wenn richtig gerappt wird hier bei Headlock.
Ja, und das auch ohne Markus Jonemann, das muss man auch dazu sagen.
Stimmt.
So habe ich es gedeutet, aber ich fand natürlich, der Moment war natürlich dann schon cool und auch diese doppelte Überraschung, Jimmy Uso zurück, die alte Bloodline quasi wieder zumindest partiell wieder vereinen. Man kann jetzt ja wirklich, wie du gesagt hast, die Band wieder zusammenbringen. Man kann natürlich jetzt auch einen Paul Heyman wieder mitbringen. Man kann dann schauen, wie baut man die alte Bloodline wieder auf. Und dann die Sache mit The Rock noch oben drauf, der dann vielleicht jetzt auch einfach, den musst du ja auch gar nicht unbedingt zeigen. Pack den, dann haben die vielleicht mal da telefoniert oder wie auch immer. Du kannst ihn ja irgendwie mit einbauen, dass es da irgendwelche Kommentare gibt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Ende November sind wir auch schon fast wieder auf dem Weg Richtung WrestleMania. Ne? Das ist nicht mehr so lange hin, wenn wir den Rumble als Startpunkt nehmen.
Naja, also deswegen ist es gar nicht so lang, weil man vergisst ja auch mittlerweile immer, es gibt ja, oder es ist zumindest nicht angekündigt, aber es gibt ja anscheinend auch keinen Dezember Event, ne?
Ja.
Also das heißt, im Normalfall oder vielleicht haben wir dann nach Survivor Series als nächstes Event den Rumble.
Mhm. Das ist durchaus möglich. Aber auf jeden Fall hier am Ende mit einem großen Knall. Ich deute es so, dass es einfach Foreshadowing in Richtung WrestleMania ist, nach dem Motto. Übrigens, vergesst den nicht, ne? Du schlägst dich hier mit den Bloodline-Jungs rum, aber der Final Boss, der wartet eigentlich noch auf dich. So habe ich es gedeutet. Und vielleicht nutzt man The Rock noch in irgendeiner Form Richtung Survivor Series Aufbau, aber ich sehe es auch nicht so, dass er da in den Ring steigen würde. Sehe ich halt nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre auch ein bisschen verschenkt, glaube ich. Aber
ja.
Schauen wir mal. So, Kai, jetzt sind wir am Ende der Show angelangt. Eine Sache müssen wir vielleicht noch, wir machen erstmal ein Fazit und dann haben wir am Ende noch einen kleinen Spoiler, was ja per Fancam quasi aufgenommen worden ist. Das besprechen wir danach. Lass uns erstmal hier die Bananenwertung abfrühstücken und das Fazit und dann gibt's den Spoiler.
Also, ich muss ganz klar sagen, ich versuche irgendwie alle paar Monate immer meine Bananenwertung so ernster zu nehmen, was ganz witzig ist, wenn man sagt, ich nehme meine Bananenwertung ernster. Aber auch hier, das einzige Match, was gesehen werden muss, ist der Opener. Meiner Meinung nach. Knallhart gesagt. Das heißt nicht, dass die anderen Matches schlecht waren. Ne? Aber es ist halt nichts, was ich sehen muss. Das ist so ein bisschen das Problem. Du hattest halt coole Highlights, wie der Dominic Mysterio-Spot. Wie gesagt, fand ich cool. Ich finde auch cool, dass Damian Priest sein Showing bekommt. Alles schön und gut. Und natürlich diese letzten Minuten im Main Event, die musst du auch gesehen haben, meiner Meinung nach. Weil das ist ne, großer Moment.
Ja.
Ja. Aber an sich ist hier nicht viel, was du verpassen konntest. Ich fand das Hell in a Cell Match sehr, 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 sehr stark. Und ich glaube, das ist auch ein Match, was in meine Matches des Jahres irgendwo zu finden sein wird. Weil es halt, man hat zwar erwartet, dass es irgendwie brutal wird, aber es war so was ganz anderes, weil wir das bei WWE lange nicht mehr gesehen haben. Und das finde ich echt gut. Und ich war auch prinzipiell halt vernünftig unterhalten, aber ist jetzt nichts, wo ich denke, boah, weißt du noch, wo hier Bad Blood, Damian Priest gegen Finn Balor war geisteskrank. Das wird halt nicht so sein. Und so geht's mir auch bei Rhea gegen Liv und so geht's mir auch bei Nia gegen Bayley. Und auch das Main Event habe ich schon teilweise, habe ich daraus Sachen vergessen, weil ich es auch schon so oft gesehen habe in dieser Art und Weise. Dann kommen wir noch zur VIP-Lounge, die ich absolut gehasst habe. Und zu der Sache mit Goldberg, die ich komplett nervig finde. Boah, ich bin ganz hart. Ich gebe eine 3,5.
Okay. Ich bin bei einer 4.
Ja.
Ich finde, das ist eine launige Card gewesen mit den ganz großen Ausrufezeichen ganz vorne weg und ganz hinten dran. Aber dazwischen war eben dann auch ein bisschen Leerlauf. Priest gegen Bella war in Ordnung, mehr nicht. Liv Morgan gegen Rhea Ripley, da haben wir im Vorfeld ja schon gesagt, ja, da würde ich jetzt wrestlerisch nicht so mega krasses erwarten, das war auch okay, war Storytelling mit dabei, aber auch mit dem Outcome, mit dem Eingriff von Raquel Rodriguez, der so ein bisschen merkwürdig gewirkt hat, deplatziert gewirkt hat. Naja, gegen Bayley war halt ein Weekly-Match, wo man ehrlich ist, das hätte man genauso gut in Weekly bringen können, hat man dadurch nur transportiert. Bloodline-Match, ich mag diese Art von Matches, habe ich trotzdem gut unterhalten, deswegen siedle ich das ein bisschen höher an als du. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, 5 Minuten mehr oder weniger hätten es ja auch sein können. Opener, ganz, ganz klar, Match of the Night. Deswegen bin ich aber insgesamt bei einer 4. Kannst dann insgesamt dann doch ganz gut wegschauen. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, es ist da eben auch einiges dabei, was man sich unbedingt gesehen haben muss. Gerade was so das In-Ring-Geschehen angeht, ne, weil auch vieles standardmäßig gewesen ist. So, dann sind wir ungefähr da angelangt. Jetzt zum Spoiler, lieber Kai, weil es haben Fans ein Segment aufgenommen, was draußen vor der Halle, vor der Allstate Arena geschehen ist. Nämlich der Turn von Kevin Owens ist offensichtlich komplett. Es gab eine Diskussion der beiden und Cody hat da, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, versucht halt so ein bisschen die Wogen zu glätten. Aber Kevin Owens hat da keinen Bock drauf gehabt und hat irgendwann zugeschlagen und hat einen Cody Rhodes hier zusammengemöppt. Der Heel Turn ist offensichtlich da.
Ja. Der Heel-Turn ist da und er ist prinzipiell, also eigentlich off-cam hat er ja stattgefunden, ne? Aber wir leben in Social-Media-Zeiten. Ich glaube, auch da nimmt man den Hype gut mit. Das wird jetzt schön seine Wellen schlagen, wenn Leute sagen so, guck mal, oh da, Kevin Owens. Ne? Das macht man ganz gut. Man ist jetzt ja immer mehr dabei, irgendwie so das Internet zu nutzen. Wir haben es ja auch gesehen beim Fiend, bei den Wild Six hier, QR-Codes, White Rabbit, Pipapo. Finde ich eigentlich ganz spaßig. ne, natürlich ist es jetzt nicht, man sagt, was, Kevin Owens ist, das glaube ich ja nicht, dass Kevin Owens, ne, er hat ja noch nie gemacht. Also so ist es natürlich nicht, aber ist jetzt auch ein richtiger Schritt für Kevin Owens, meiner Meinung nach, weil der weiß ganz lange diese Rolle, ja, der ist halt immer da, ne, und macht halt so ein bisschen sein Ding und den mögen wir auch alle. Ich hoffe, dass er jetzt da so ein bisschen mehr sein Spotlight bekommt, weil ich habe es auch gesagt, auch so ein Heel Kevin Owens, den kannst du dann auch in die US-Belt-Fehde stecken, wenn dann irgendwann LA Knight mal fertig ist mit Andrade und Carmelo Hayes. Von daher hast du dann für Cody noch ein bisschen irgendwie Futter für Matches. Wer weiß, vielleicht gibt's das Ding dann irgendwann bei, wie heißt es, bei Survivor Series, falls Cody nicht damit mit der Bloodline einwrestelt oder sowas. Oder du kannst auch so nutzen, weil ich gesagt habe, klar, wird jetzt irgendwie ein Bill Goldberg, um ja, Bret Hart zu sagen, Gunther attackieren. Kannst auch genauso gut sagen, okay, bei Crown Jewel attackiert dann Kevin Owens Cody Rhodes und dann so ein Gunther als Ziel kann den Sieg halt eher abstauben, weißt du?
Ja.
Ich halte da trotzdem nicht viel von, aber es wäre eine Möglichkeit.
Ja. Alles möglich. Ich bin gespannt. Also, das ist keine Überraschung. Das ist auch kein so riesengroßer, krasser Spoiler in dem Sinne, ne? Aber wir wollen es dann trotzdem so ans Ende packen. Für Kevin Owens ist es wichtig. Dann haben wir eben ein Match, was wir zwischen den Freunden Cody und KO gehabt haben und dann ein Match, was wir zwischen den Feinden KO und Cody gehabt haben. Mal sehen, wie man das verkauft. Ich bin auch gespannt, ob das wirklich ein Segment gewesen ist, was aufgenommen worden ist, oder ob man das wirklich bewusst viral quasi streut, nach dem Motto, das geht schon irgendwie seinen Weg und wir vertrauen darauf, dass das gepostet wird und dass es seinen Weg macht. Oder ob wir das dann quasi nächste Woche als Social Media News innerhalb der Show sehen werden.
Mal gucken, geht wie stark das von aus.
Wird. Ja. Mal gucken, wie man es präsentieren wird. Ansonsten, wie gesagt, Bad Blood, solide Show, aber eben auch nicht mehr, glaube ich. Aber Hell in the Cell, schaut euch an, dieses Ende von dem Bloodline-Match, schaut euch auf jeden Fall an, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Ein paar kleine Überraschungen gab's, aber auch ein paar Downer, muss man hier ganz klar sagen.
Ja.
Okay, aber dann sind wir durch, oder?
Dann sind wir durch.
Genau. Sonntag ist gerettet. Euer Sonntag hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns hier beim Talk zuzuhören. Wenn ihr Spaß dabei gehabt habt, schaut nächste Woche wieder rein. Da gibt's nämlich dann die Review zu AEW WrestleDream. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.